Guten Morgen, Jenny hier. Frohes und gesundes neues Jahr. Möget ihr viel Erfolg haben bei dem Erfüllen eurer Neujahrsvorsätze. Ich bin schon am Zweifeln, aber das hört ihr auch gleich in dem Gespräch, das ich geführt habe mit Daniel Marwecki. Daniel war zuletzt hier, da haben wir über die Staatsräson gesprochen, also die Beziehung von Deutschland und Israel, auch historisch. Ich stelle euch mal das Gespräch in die Shownotes. Und heute sprechen wir über die Welt nach dem Westen, über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert. Es ist sehr launig, aufgrund der Tatsache, dass ich doch einen sehr lockeren Start in dieses Podcast-Jahr gemacht habe mit Daniel. Und auch wegen der frischen Ereignisse am Tag zuvor, bevor Daniel und ich gesprochen haben. Weil wir entführen ja jetzt Staatschefs. Selbst wenn wir sie nicht anerkennen, können wir sie jetzt entführen. Und in Länder eingreifen, sie bombardieren, 40 plus Zivilisten ermorden. Und ja. Das ist dann völlig okay, wenn es unser angeblicher Freund macht. Und wir wissen ja alle, die USA hat keine Freunde, die hat nur Vasallen. Ja? Also das Einschleimen der europäischen Politiker war wieder mal sondergleichen. Und die würden uns für weniger verkaufen. Ja? Die würden uns nicht verteidigen. Und das ist dann natürlich ganz, ganz schlecht, wenn wir diese Demokratie retten wollen. Wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, diese Politiker keinen Rückgrat haben und sich verteidigen würden und bei Trump einschleiben würden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, also jedenfalls Daniel und ich sprechen darüber. Und dann habe ich mit Arthur Weigand über sein Buch Für euch würde ich kämpfen gesprochen. Also seine Idee von Pazifismus und Krieg und was wir eigentlich brauchen, um eine resiliente Gesellschaft zu haben. Und es ist nicht so kriegstüchtig, wie man sich das vorstellen würde. Es kommt auch viel dem entgegen, was ich denke, was auch die deutsche Gesellschaft braucht. Nämlich mehr auch Sozialstaat, mehr Investitionen im Binnenmarkt, mehr Vorbereitung auf mögliche Angriffe oder Katastrophen. Und da passiert gerade gar nichts. Und darüber sprechen Arthur und ich. Ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Start ins Jahr 2026. Und wer dann noch Zeit hat, Albrecht von Lucke. Ich glaube, fast 5 Stunden habe ich mit ihm gesprochen. Und das nächste Gespräch findet erst in Monaten statt. Also teilt es euch gut ein. Und kleiner Gruß an alle meine Unterstützerinnen. Ich werde versuchen, jetzt wieder regelmäßig den Supporter Dank zu machen. Nächsten Montag ist er dran. Und an der Stelle jetzt schon mal herzlichen, herzlichen Dank für alle, die diesen Podcast unterstützt haben im letzten Monat und auch in Zukunft unterstützen werden. Ich freue mich über jeden kleinen Euro, denn im März ist schon wieder Buchmesse in Leipzig und ich glaube, da werde ich mir mal ein bisschen was von dem Podcast-Konto nehmen. Und schöne Bücher kaufen. Also herzlichen, herzlichen Dank. Und da ihr gerade gehört habt, dass ihr den Podcast unterstützen könnt, wie geht das? Das geht ganz einfach. Guckt in die Shownotes, PayPal, Steady, Überweisung. Theoretisch habe ich auch noch eine Wunschliste, wo auch ganz geile Bücher drauf sind. Und dann könnt ihr diesen Podcast auch damit unterstützen, indem ihr ihn teilt, liked, weiterempfehlt. Weil mein Twitter-Account ist die absolute Katastrophe, seit ich Elon mal kritisiert habe. Ich bin, glaube ich, geshadowbanned. Es sieht kaum noch jemand irgendwas, was ich da mache. Also insofern, mein Podcast lebt von Mundpropaganda. Herzlichen, herzlichen Dank an der Stelle für alle, die den Podcast unterstützen werden und wollen. Und ja, springen wir doch voll rein ins neue Jahr. Sich ändernde Welt und internationale Verhältnisse und wie wir eine Gesellschaft denn so eigentlich resilient machen. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, tschüss. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen ehemaligen Gast wieder da, Daniel Marwecki. Damals hatten wir gesprochen über die deutsche Staatsräson, die Beziehung von Deutschland und Israel. Könnte auch in seinem neuen Buch interessant werden und für die Zukunft sicherlich. Sein neuestes Buch ist Die Welt nach dem Westen über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert, erschienen bei CH Links Verlag, dort in analoger Form für 24 Euro zu haben. Der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Danke dafür. Alles zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin mir ziemlich sicher, das Buch gibt es auch in digitaler Form aufgrund der aktuellen Ereignisse und generell der Entwicklung im globalen politischen System empfehle ich jedem, gedruckt zu kaufen. Nicht digital. Digital ist in Zukunft manipulierbar. Was man nicht in der Hand hat, was einem nicht gehört, das gehört einem nicht. Insofern an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, kauft es euch, habt es zu Hause und denkt auch ein bisschen selber mit. Das wird immer wichtiger. Daniel, schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Erstmal gesundes neues Jahr an dich und alle auch Hörerinnen so. Und Hörer und Zuschauer. Wir hatten ja ein interessantes Jahr 2025, möchte man mal sagen. Ich habe die feste Absicht, dieses Jahr mich an meinen Neujahrsvorsatz zu halten, der da lautet, das Jahr überstehen. Nach 3 Tagen, jetzt mittlerweile sind es 4 Tage 2026, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das noch schaffen kann. Daniel, was sind denn so deine Neujahrsvorsätze für 2026 in diesem Sinne?
Auf persönlicher Ebene sind die ganz ordinär. Weniger Social Media, mehr gedrucktes Lesen, wie du auch gesagt hast. Und ja, also natürlich das Jahr überstehen. Ich glaube, also ich meine, persönlich freue ich mich eigentlich drauf. Insgesamt, glaube ich, politisch wird es darum gehen, eine Politik auszuarbeiten für, was ich eine Welt nach dem Westen nenne, eine deutsche und europäische Antwort auf die aktuellen Verwerfungen. Ich glaube, wir haben eine Großaufgabe vor uns, die nicht nur 2026 beschäftigen wird, sondern die nächsten Dekaden, durch die wir hoffentlich ja ohne noch größere Katastrophen durchkommen werden. Krisen sind ja auch Chancen, um ein Klischee zu bemühen.
Oh Gott, Krisen sind Chancen. Ja. Ich habe mir tatsächlich jetzt einen Reisepass geholt, weil ich mal vorhatte, außerhalb der EU zu reisen. Und ich habe festgestellt, der hält bis 2033. Und ich habe schon mit der Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt gefrotzelt. Naja, ich weiß ja nicht, ob das so ein guter Hinweis ist, dass der nur bis 33 hält. Das ist kein so gutes Jahr. Kriegt da leichte Verunsicherung.
Schlechtes Jubiläum.
Ja, schlechtes Jubiläum, vor allem, weil wir 29 die nächsten Bundestagswahlen haben und die Wahlen darauf sind dann 33. Und alles daran macht mich nervös als so Geschichtsnerd.
Und das stimmt. Ja, gleichzeitig ist es ja so, wir können ja nur die Zukunft wahrnehmen durch unsere eigene Geschichte. Aber ich glaube, wenn wir das tun, vermissen wir vielleicht das Neue. Also wenn wir die aktuellen Veränderungen nur wahrnehmen durch sozusagen die eigene Brille, vielleicht verstehen wir dann gar nicht so genau, was sich eigentlich ändert. Obwohl ich diese Zahlenabfolge, ich kann verstehen, warum das Ängste auslöst.
Ja, das hat so dieses Echo da im Hinterkopf ist beunruhigend, sagen wir es mal so. Du hast natürlich recht, die ganzen Krisen, die wir gerade erleben, global und regional, verführen einen dazu, absolut in Panik zu verfallen und nur das Schlechte zu sehen. Und ich muss mich auch permanent zurücknehmen, um nicht komplett jegliche Hoffnung zu verlieren. Und das ist für mich schon viel verlangt, weil ich bin ja so eher der pessimistische Typ. Insofern ist das vielleicht schon eine Botschaft am Anfang dieses Podcasts, nicht nur die Zukunft aus der Brille der Vergangenheit zu sehen, sondern vielleicht auch mit positiven, neuen Blick in die Zukunft zu gehen. Aber mir scheint, dieser Blick in die Vergangenheit ist ja wichtig, um die Zukunft zu gestalten. Und
Ja.
ich sehe nicht, wie die Politiker unter anderem, die wir jetzt haben, mal um zu versuchen, auf dein Buch zu kommen, die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und mit neuem Mut und Ideen in die Zukunft schreiten. Ich sehe nur einen Haufen feiger, vasallenhafter europäischer Politiker, die daran interessiert sind, ihre eigenen Pfründe zu behalten, in einer Welt, die sich komplett auflöst. Also die Welt, die sie uns erzählen, existiert so nicht, aber sie erzählen sie uns weiterhin, nur aus Eigeninteresse. So meine Wahrnehmung. Und das sorgt übrigens dann auch für eine Destabilisierung innerhalb der politischen Systeme in Europa, weil die Bürger ja sehen, was sie da erzählen, ist absoluter Bullshit.
Und interessanterweise, dieses Gefühl, was du beschreibst, das geht ja von links bis rechts eigentlich durch, oder? Also diese Vertrauenskrise in den Staat, in die Regierungen. Die ist ja allgemeiner, wobei vor allem natürlich die Rechte davon stark profitiert, weil die Untergangserzählung, die Abstiegserzählung, eigentlich auch die Katastrophenerzählung, ja eigentlich wirklich ein rechtes, das ist ja wirklich, das ist ja rechter Topos, ne? Und eine Zukunftsfrage vielleicht auch, also die Frage, wie man Politik gestalten soll, ist, wie kann man eigentlich von liberaler oder linksliberaler, progressiver linker Seite diesen relativen Abstieg Europas deuten und irgendwie positiv nutzen. Also wie kann man würdevoll und gut Abstiegsmanagement betreiben und in die neue Zukunft hineinarbeiten? Also warum hat man sozusagen den Aufstieg Asiens, Multipolarität etc. Also warum hat das die Rechte übernommen? Warum haben sie da mehr Deutungshoheit drüber? Ne? Und warum erzählst du mir jetzt als Podcasterin, dass du eigentlich hoffnungslos bist, in Deutschland und keinen guten Blick in die Zukunft finden kannst. Also, wo
Ich
müssen wir
kann
denn
schon.
hin?
Das Problem ist, dass die Politiker, die Verantwortung haben, keinen Plan haben, keine Strategie, keine Vision von der Zukunft. Ja? Sie haben nur die Vergangenheit, an der sie sich festhalten, die schon längst vorbei ist.
Also meinst du, es ist Nostalgie oder einfach nur Alternativlosigkeit, weil man sich die Zukunft nicht gut vorstellen kann? Blickt man zurück, als man noch jemand war?
Also.
Oder was erklärt das? Oder ist es einfach Ideenlosigkeit?
Es ist eine Mischung aus vielem bei vielen Ebenen. Die Nostalgie sicherlich bei großen Teilen auch der Bevölkerung. Vor allem in Ostdeutschland diese Nostalgie auf das Früher, ja. Das Früher, das eine DDR-Diktatur war. Diese Nostalgie ist in Westdeutschland noch nicht so richtig angekommen, aber die wird da voll zuschlagen. Vor allem dann, wenn der wirtschaftliche Abstieg kommt, der kommt.
Schon da eigentlich,
Ja, der ist schon da, die merken das bloß noch nicht. Und bei den Politikern, na, das Problem ist folgendes. Es ist das Gleiche, was wir ja sehen bei den USA, dass wir Politiker haben, die absolut überaltert sind. In einer Welt Politik betrieben haben, also nehmen wir zum Beispiel mal die US-Demokratin, ach, wie heißt sie nochmal?
Clinton, Harris,
Nee, die House-Speakerin war.
Pelosi.
Nancy Pelosi, genau. Nehmen wir mal mit Nancy Pelosi. Man sieht Bilder von ihr in jungen Jahren, wie sie mit John F. Kennedy fotografiert wurde, wo ihre politische Karriere angefangen hat. Und seitdem ist sie in Washington hohes Tier und macht nationale und internationale Politik. Diese Frau ist absolut überaltert.
Sie sagt.
Sie ist sehr alt, sehr überaltert. Auch mental, was ihre Vorstellungen angeht von der Zukunft. Ja, weil sie agiert in einem politischen Denksystem, das sowohl innen- als auch außenpolitisch tot ist. Und zwar schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und sie ist nur ein Beispiel für viele, viele Politiker, die sehr, sehr überaltert sind und noch in diesen alten Strukturen denken. Und das hat ja für die Demokraten vor allem dann auch in den Wahlen Probleme ausgelöst, weil sie von einer Welt erzählt haben, die faktisch im Leben der Menschen in den USA überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, beziehungsweise nicht mehr Realität waren. Und das Gleiche hast du in Deutschland, was Politiker angeht. Die sind alle in ihrer eigenen Bubble groß geworden. Viele überaltert. Friedrich Merz ist ja auch so ein 80er Jahre neoliberaler, Europa neoliberale und liberale Weltordnung Typ. Der hat ja überhaupt gar keine Vorstellung von irgendwas. Ich meine, selbst wenn es Deutschland gut wäre, wäre das ein schlechter Kanzler. In der aktuellen Lage, der hat keinen Plan von irgendwas. Ja? Innenpolitisch will er neoliberale Politik, also Austerität auf Speed sozusagen. Und das soll die Wirtschaft ankurbeln. Das kommt dem aber nicht entgegen, was er außenpolitisch eigentlich auch machen müsste. Das heißt, mehr staatliche Investitionen, mehr staatliches Eigentum. Das kommt aber nicht zusammen mit der innenpolitischen Wirtschaftspolitik, die er haben will. Also nichts daran kommt der Realität entgegen, die wir haben. Was ich damit sagen will, ist, wir haben eine Bevölkerung, die auf Nostalgie setzt, weil sie keine Politiker hat, die ihnen die Realität auch mal, also sagen wir es mal so, die Bürgerinnen und Bürger wissen, was Sache ist, sie spüren es, aber Politiker geben ihnen keine Alternative vor, keine Vision von der Zukunft oder einen Plan, wie es da hingehen könnte. Also gehen Sie zurück auf Nostalgie, weil was anderes haben Sie nicht. Also insofern haben wir zwei Probleme. Die Politiker, die keine Alternativen sehen können, weil sie es nicht wollen oder weil ihnen die Befähigung dazu führt. Und Bürgerinnen und Bürger, die auf altbewährte Nostalgie zurückgreifen, weil gerade die Politiker fehlen, die notwendig wären, um ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen.
Das sind einige interessante Punkte, in dem, was du sagst. Erst das Generationelle. Du hast das Joe Biden-Phänomen beschrieben, dass da ein sehr, sehr alter Mann, der auch offensichtlich zum Ende hin senil geworden ist, noch die Regierungsgeschäfte geführt hat, mehr oder minder, und der eigentlich für eine völlig vergangene Zeit stand, nämlich eben diese liberale Weltordnung mit allen ihren positiven Seiten und auch ihren großen Fehlern. Ja, und da wurde etwas behauptet, was in der Realität eigentlich längst schon vorbei war. Gleichzeitig ist es dann trotzdem für die deutsche Politik, war eigentlich Joe Biden oder die Hoffnung auf einen nächsten Joe Biden, eine Kamala Harris, so der Hoffnungsschimmer. Ja, und es ist komischerweise dann Donald Trump, der Illusion zerschlägt und den in meinen Augen den relativen Abschied des Westens managt und diese Transitionsphase quasi übernimmt hin zu dem, was auch immer kommt, also irgendeine Art von multipolarer Weltordnung. Das Generationelle ist spannend. Du hast das gesagt, die deutsche Politik oder wer in Deutschland sozusagen in der Politik sitzt, ist sozialisiert worden, entweder in den 90ern oder meistens schon vorher im Kalten Krieg, also zur Zeit einer liberalen und westlichen Dominanz, die vorbeigegangen ist. Für die Millennial-Generation, der ich auch angehöre, sieht es schon anders aus. Also man ist in den 90ern groß geworden, also mit dem Ende der Geschichte, und dann aber erlebt, wie die Geschichte wieder geöffnet hat. Also sei es um die Finanzkrise herum, Irak, Afghanistan, spätestens
9/11.
9/11, davor natürlich als Auslöser, spätestens dann die sogenannten Zeitenwenden mit Putin und jetzt Trump. Wenn ich auf meine Studentinnen und Studenten schaue, die alle Gen Z sind und jünger, glaube ich, mittlerweile schon, die leben schon in einer Welt nach dem Westen. Ja, für die ist sozusagen der Horizont bereits ein ganz anderer. Ja, und die brauchen auch neue Erzählungen, neue Analysen vor allem und neue politische Ausrichtungen. Und darum wird es gehen, das zu formulieren. Der zweite Punkt, Nostalgie, ist interessant. Also in der Psychologie, wenn du dir für dich selber keine Zukunft vorstellen kannst, ist das ja ein Zeichen eigentlich von Depressionen. Ja, wenn man nach vorne blickt und da ist eigentlich nur Dunkelheit. So. Gesellschaftlich könnte man das vielleicht einigermaßen übernehmen, wenn man sich politisch nicht, aber wenn man politisch nicht in der Lage ist, sich eine positive Vision von Zukunft vorzustellen, was sagt denn das über eine Gesellschaft aus? Ja, dann ist natürlich die Flucht, die Nostalgie sehr naheliegend, was wir auch bei Trump sehen. Also Reindustrialisierung, ein Imperialismus des 19. Jahrhunderts, diese Idee von White Supremacy, all das, das sind ja auch Also eigentlich Rückgriff in eine Vergangenheit, natürlich. Ne? Also Nostalgie als Antwort. Und dann als dritter Punkt, den du genannt hast, Austerität. Das stimmt, aber es wurde ja für einen Bereich aufgehoben, nämlich Militär. Also die schwarze Null ist gefallen. Das könnte man sozusagen als Sieg der, genau, der ja, Pro-Ausgabenseite, staatliche Investitionen sozusagen sehen. Aber das gilt eben nur für Militärgerät, ja. Sehr unproduktive Investments, also Panzer oder Drohnen, stehen im besten Fall nur herum. So. Und das ist keine Wirtschaftsstrategie. Es ist eigentlich ziemlich interessant. Das war auch eine Sache vom letzten Jahr, eine kleinere Nachricht. VW wird Werke schließen müssen in Deutschland, weil das China-Geschäft nicht mehr so gut läuft. In China gibt es mittlerweile bessere, schnellere, günstigere E-Autos. Und was bietet Rheinmetall an? Dass man ja Fabriken übernehmen könnte, um da Militärgerät herzustellen. Und diese kleine Episode, die sagt eigentlich sehr, sehr viel über den Wirtschaftsstandort Deutschland aktuell aus.
Ja, was ich daran aber auch interessant finde, hier zwei Sachen. Ich hatte vorhin ein bisschen auf X mich umgeschaut. Und was ganz interessant ist, also dieser rechte, neurechte Vordenker Jürgen Elsässer, der kritisiert gerade seine rechte Bubble dafür, dass sie so US-unterwürfig sind. Also er erwähnt positiv die Linken, die die USA kritisieren für ihr Vorgehen übrigens in Venezuela, für dieses Auftreten, und kritisiert die Rechten in Deutschland dafür, dass sie sich so unterwürfig unter das US-Trump-Reglement da sozusagen unterwerfen. Und das finde ich ganz interessant, weil die Reaktion verschiedener rechter Politiker in Europa auch verschieden darauf war. Le Pen zum Beispiel hat ganz klar kapiert, dass die Franzosen als Bevölkerung das, was in den USA da gemacht wird, absolut nicht akzeptieren wollen, haben gleich gesagt. Und sie hat gleich gesagt, also sie hat das gleich kritisiert. Also das geht gar nicht. Während
Und
Macron sich
Macron eigentlich
übrigens
positiv.
eingeschleimt hat. Und auf der anderen Seite steht unsere Postfaschistin Meloni. Und die hat das auch gelobt, was Trump da gemacht hat. Also da gibt es verschiedene Reaktionen in Europa. Und ich glaube aber für Deutschland hat, ich möchte jetzt Elsässer auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise positiv erwähnen. Aber er hat in der Analyse, glaube ich, recht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung das, was gerade die USA gemacht haben, absolut nicht gutheißt. Das heißt, da ist ein Fenster offen. Wählerinnen und Wähler von der rechten Seite abzuholen, indem sie als Politiker das kritisieren, was Trump da macht. Weil die Bevölkerung gerade weiß, dass in einer Welt à la Trump, Putin und Xi, in der das Recht des Stärkeren herrscht, Deutschland Europa absolut als, naja, als Dessert dastehen, sozusagen. Das heißt, sowas kann man gar nicht gutheißen. Und die Unterwerfung der AfD unter diese, also dieses Einschleimen der AfD unter das, was die Amerikaner da machen, wird, glaube ich, keine Pluspunkte bringen. Jedenfalls nicht in Deutschland.
Sind jetzt verschiedene Paar Schuhe. Also die AfD ist interessant. Ich meine, einerseits hat man natürlich bei der AfD gesetzt auf sozusagen eher pro-russische Standpunkte und auch versucht, das Anti-Amerikanische zu bedienen. Jetzt ist man aber in der Verlegenheit oder in der Gelegenheit, dass in den USA die MAGA-Rechte übernommen hat, die eigentlich mit der AfD enorm viel teilt. Es sind eigentlich recht ähnliche sozusagen Denkstrukturen. Und jetzt könnte man sozusagen unter Trump dann pro-amerikanisch sein. Andererseits natürlich Venezuela heute, Grönland morgen. Und was sagt man dann? Ne? Und ich finde diesen französischen Gegensatz sehr interessant, dass Macron eigentlich sich recht positiv geäußert hat, dass Maduro gestürzt oder entführt worden ist, während Le Pen und Badella sich dagegen geäußert haben. Ne? Also vielleicht wird sowas wie europäische Souveränität auch ein Kristallisationspunkt sein für eine europäische Politik. Das ist ja zumindest das Ziel. Das ist auch das Ziel von Friedrich Merz. Ich glaube schon, dass er da vielleicht Also Friedrich Merz weiß ja, dass es jetzt sozusagen illegal ist, was da passiert ist. Das ist ihm ja bewusst. Aber gleichzeitig will er die USA natürlich nicht vergraulen durch irgendwelche öffentlichen Statements. Braucht sie auch für die Ukraine, für die NATO und so weiter. Also das sind sozusagen nicht gerade beneidenswerte, eine nicht gerade beneidenswerte Position, in der sich jemand wie Friedrich Merz da auch aktuell befindet. Genau, aber ich glaube, im Großen und Ganzen weiß man ja vielleicht in Europa, dass die Reise hingehen müsste zu mehr Souveränität und in meinen Augen auch einer größeren Neutralität in der Welt. Also wer den Liberalismus retten will, wer die Demokratie retten will, der kann jetzt zu Hause damit anfangen und dann dementsprechend Europa versuchen, souverän zu gestalten. Auch abwehrbereit, aber eben nicht kriegsfreudig. Also das wäre so ganz grob. Vielleicht eine positive Zukunftsvision, an der es sich zu arbeiten lohnt, in Europa. Genau, weil diese Welt, wie du sie auch gerade beschrieben hast, das wirkt nicht gut. Aber eins muss ich auch sagen, ne, ich habe mir auch gestern Nacht noch Twitter-Reaktionen angeschaut, in Deutschland, in Europa und so weiter, auch Venezuela. Und da haben viele gesagt, dass es jetzt so was ganz, ganz Neues und Furchtbares sei. Aber wer sich.
1989, als meine Schwester geboren wurde, hat die
Ja.
USA das letzte Mal einen Diktator eines lateinamerikanischen Landes entführt.
Ja, es gibt wenig Länder in der westlichen Hemisphäre, die nicht in irgendeiner Art und Weise mal eine Intervention oder irgendeine Art von Einmischung abbekommen haben seitens der USA. Also das ist sozusagen ein integraler Bestandteil der liberalen Weltordnung der letzten Jahrzehnte nach 45 ist eben dieses Intervenieren auch. Ja? Also das ist nichts, was irgendwie völlig Neues oder vom Himmel gefallen wäre.
Ja, aber ich würde
Ne?
jetzt sagen, es gibt schon einen Unterschied.
Ja.
Und zwar gab es immer diese Heuchelei, es geht um die liberale Weltordnung, es geht um
Ah.
Demokratie, es geht um Freiheit. Und teilweise hat man das in dieser Trump-Regime-Pressekonferenz da noch irgendwie versucht zu verkaufen. Es ginge ja um Drogen und
Achso,
Gerechtigkeit und
ja.
sowas alles. Und Trump hat gesagt, nein, es geht um die Ressourcen, es geht ums Öl, wir holen uns das jetzt zurück. Ja.
Ja, genau.
Also insofern sind sie ehrlicher.
Ja.
Und das Problem hier ist aber, du hast ja vorhin von der Nostalgie gesprochen, von der Erzählung, die Trump so macht, von wegen, wir machen jetzt Reindustrialisierung. Faktisch passiert da gar nichts. Da werden Industriestandorte tatsächlich zugemacht aufgrund der Folgen von den ganzen Zöllen. Also es kommt bei den Bürgern nicht wirklich an. Und wenn er jetzt behauptet, wir holen uns das Öl zurück, Venezuela. Alleine dazu könnte man, glaube ich, einen extra Podcast machen, aber um das kurz zusammenzufassen. Venezuela hat 2 Jahrzehnte Diktatur hinter sich, in der die Infrastruktur absolut in den Keller gefahren wurde. Ja? Also da ist nichts an Infrastruktur, das notwendig wäre, um die Ölproduktion so anzuheizen, wie die USA das gerne hätte. Erstmal dieser Punkt. Der zweite Punkt ist die Tatsache, Venezuela war schon mal Öllieferant für die USA. Die Folge daraus war, dass einige wenige reich geworden sind und einige wenige sind in dem Fall Milliardäre in den USA. Weder die Mehrheit der USA-Bürgerinnen und Bürger noch die Menschen in Venezuela hatten irgendwas davon. Das heißt, wir sind an einem Punkt zurück, wo die USA im 19. Jahrhundert war, wo Europa im 19. Jahrhundert war. Es ist reiner Kolonialismus für das Interesse einiger weniger mit bereits viel Macht und Geld. Und das ist, was Trumps Außenpolitik im Prinzip ist, worauf die Welt hinsteuert. Dass wir Machthaber haben, die sich finanziell daran bereichern, dass sie von irgendwelchen Industriellen bezahlt werden, die das Militär der USA einzusetzen, um ihre Interessen auf der Welt umzusetzen. Und ein großer Teil davon ist übrigens auch der Kampf natürlich gegen China. Weil egal, was Trump erzählt, es geht nicht um irgendwelche Interessenssphären, sondern die USA möchten sich vorbehalten, überall einzugreifen, wo sie möchten.
Okay, aber jetzt wird es interessant. Also es gibt ja verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für das, was in Venezuela passiert ist. Generell glaube ich, dass man Trump auch nicht überinterpretieren sollte. Ich glaube, sehr viel ist ad hoc und gilt
Das
auch sehr
war monatelang
direkten
vorbereitet. Ich
Geschäfts.
bezweifle, dass es
Ja, natürlich, aber vielleicht ist sozusagen Die Frage ist, also was ist der langfristige Plan einer Trump-Administration? Ja, vielleicht wird auch gar nicht so super langfristig gedacht, weil die Demonstration von Macht und militärischer Gewalt im Vordergrund manchmal auch stehen mag. Ja,
Also
das ist halt,
Demonstration der
aber
Macht und Gewalt um der Demonstration willen, meinst du?
ja, ich glaube, er mag das auch. Ne? Also diese kurzen, effizienten Schläge, wie auch gegen Iran. So, ne? Also der hat da, also da gibt es so eine
Also
ein
als Show-Effekt sozusagen, wie
es gibt das
das
ist
gibt
ein das
tolles
ist ein das
TV.
ist ein Element. Ich glaube, dass man
Ah,
genau
okay.
manchmal auch den vielleicht den Fehler macht, Trump zu interpretieren. Aber ich will ihn jetzt trotzdem einmal interpretieren. Ich glaube, man muss die nationale Sicherheitsstrategie der USA ernst nehmen, die ja vor wenigen Wochen veröffentlicht worden ist. Ne? Da wurde ja sehr klar formuliert, dass man die westliche Hemisphäre als die eigene betrachtet, in einem Update von Monroe, die Donroe-Doktrin, wie jetzt gesagt wird. Und das wird durchgesetzt. Also man will auf jeden Fall genau, China raushaben. Natürlich, Maduro war von China mehr oder minder unterstützt, aber jetzt, das war jetzt kein Partner oder Alliierter oder sowas in der Art. Ne? Also China ist in der Lage, mit vielen Regierungen zusammenzuarbeiten. Und ja, sozusagen amerikanische Verhältnisse in der eigenen Hemisphäre zu schaffen, Europa zu spalten, da die Rechten quasi zum Ne, an die Macht zu heben, auch durch offen angedrohte, genau, Einmischungen, ja, in europäische Wahlen und Verhältnisse. Und ansonsten ist Trump ja jemand, glaube ich, der durchaus der Macht anerkennt, der deswegen auch chinesische Macht anerkennt, der deswegen auch russische Macht anerkennt und der in der Lage ist oder willens ist, dazu Aufteilungen und Deals zu kommen. Ja, also man kann das jetzt sozusagen lesen als ein Aufbäumen des amerikanischen Imperialismus, ja, also als Machtdemonstration, das ist es auch. Amerika hat natürlich noch das allerstärkste Militär der Welt, gibt am meisten aus, etc., ist am globalsten positioniert. Man kann es aber auch interpretieren als Schritt in diese Multipolarisierung der Welt, wo man sagt, Putin, Europa, China in Ostasien und die USA in ihrem Teil der Welt. Ja, das ist so eine Art Weltskizze, die George Orwell sogar schon gezeichnet hat in 1984. Ja, da geht es natürlich nicht um Geopolitik in dem Buch, aber im Hintergrund 1984 gibt es die sozusagen das angloamerikanische, so eine sozialistische Albtraumgesellschaft, das ist der Westen. Dann gibt es eine Art russisch dominiertes Europa slash Eurasien. Und dann gibt es China, was dominant ist in seinem Teil der Welt. Also die schlechteste Art von Multipolarität wäre sozusagen das. Und das könnte natürlich so eine Art implizite Weltaufteilung sein. Ja, das wäre sozusagen so eine naheliegende Interpretation. Genau.
Du schreibst in deinem Buch Folgendes: Was bedeutet Trump für den Westen und was erklärt seine Machtübernahme? Jetzt haben wir fast ein Jahr Donald Trump, sind noch 16 Tage und dann ist ein Jahr Inauguration hinter uns. So nach einem Jahr und vor den aktuellen Ereignissen. Beantworte die Frage doch mal. Was bedeutet Trump für den Westen und was erklärt
Ja.
seine Machtübernahme?
Henry Kissinger, ich glaube, er wäre kein Freund deines Podcasts gewesen, aber er hat in einem seiner letzten Interviews mal über Donald Trump gesagt, dass Trump eine von der Geschichte gesandte Figur sei, die mit den Verlogenheiten, den Ungereimtheiten einer alten Epoche aufräumen würde. Also eine Art Figur, die das Schachbrett umwirft. Ich finde diesen Vergleich eigentlich sehr, sehr treffend. Und das knüpft an zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass vielleicht Donald Trump derjenige ist, der die liberale, westliche, amerikanische Ordnung, wie sie auch nennen wollen, abbaut und ersetzt durch eine, ja, wohl multipolare Ordnung, wie immer die dann auch genau gemanagt werden wird. Also er ist so eine Art Übergangsfigur, die ja mit einer alten Epoche quasi abschließt. Und das ist sozusagen das Seltsame an dem aktuellen Moment, dass es Donald Trump ist, der das managt, ja, und das, genau, spricht sozusagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, auf die Nostalgie, auf die Ungereimtheiten, Verlogenheiten, der alten Ordnung und ihrer Repräsentanten, ihrer Akteure. Also die Frage ist eigentlich, warum ist es niemand anderem gelungen, diesen historischen Moment zu lesen, zu übernehmen und ja, zu steuern. Also warum ist es die MAGA Rechte, die das tut? Also Bilanz nach einem Jahr Donald Trump, sehr, also in welche Richtung meinst du? Also ökonomisch, militärisch,
Wie auch immer du das
alles
beantworten
Mögliche.
möchtest.
Okay, also vielleicht gucken wir erstmal, also die Unterschiede sind ja relativ eindeutig, aber es gibt auch Kontinuitäten. Ja, wenn wir uns Trump 1 und dann Joe Biden und Trump 2 anschauen, dann gibt es eine rote Linie und die ist China. Also Joe Biden hat die China-Politik von Trump eigentlich weitergeführt, also sogar die Zölle und die, genau, industriepolitischen Maßnahmen intensiviert, hat versucht, China aus diesem Hochtechnologiebereich der Halbleiter auszuschließen, Zölle erweitert und so weiter. Und so fort. Und das ist eigentlich interessant. Das heißt eigentlich, dass Donald Trump nicht nur so eine idiosynkratische Einzelfigur ist, sondern dass diese breitere historische Bewegung hin zu einer weniger westlichen Welt und hin zum Aufstieg Asiens eine ist, die auch jedem anderen US-Präsidenten ja, vorgestanden wären. Also das hätte sozusagen, damit hätte jeder das mit umgehen müssen. Ja, also diese Multipolarisierung, diese historische Bewegung, die ist größer als Donald Trump. Und deswegen glaube ich auch, dass man sich nicht auf diese Figur Trump allzu sehr kaprizieren muss, obwohl sie sehr wichtig ist, sondern man muss gucken, was steht da eigentlich hinter, was ist die größere historische Bewegung und wie gehen wir damit um, in Deutschland und in Europa.
Ich habe vor einigen Jahren einem Vortrag von Adam Tooze in Berlin zugehört und der hat damals schon darüber berichtet, dass es in Washington mittlerweile Leute gibt. Also der Einfluss von der Wall Street sozusagen auf Politik hat absolut abgenommen und es gibt jetzt Einflüsterer, die nur noch die Frage stellen, wann man in Konflikt mit China gerät und nicht mehr ob. Das heißt, es spielt auch überhaupt keine Rolle, welches politische System China hat. Es geht allein um die Frage, ob es eine Bedrohung für die Macht der USA wirtschaftlich und militärisch ist. Das heißt, China könnte eine Demokratie sein und die USA würden trotzdem so agieren, wie sie agieren, weil sie als Bedrohung ansehen.
Ja, wir können es auch auf Deutschland beziehen. Also, was war die Erwartungshaltung gegenüber China in den 90ern und auch noch frühen 2000ern? Die Erwartungshaltung war eigentlich eine doppelte, nämlich erstmal die, dass China ökonomisch eigentlich immer mehr oder weniger hinterherhinken würde. Also, dass China sozusagen in der Lage wäre, deutsche Autos oder amerikanische Telefone, Handys zusammenzubauen, aber jetzt schon nicht in der Technologieleiter den Westen überholen würde. Ja, das war die erste Annahme, die ist fehlgeschlagen. Die zweite Annahme ist die, dass China sich demokratisieren würde, also wirtschaftliche Öffnung. Und wirtschaftliches Wachstum würde Demokratisierung bedeuten, Ende der Einparteienherrschaft. Auch das ist nicht eingetreten. Was eingetreten ist, ist, dass China unter dieser Einparteienherrschaft jetzt eigentlich fast schon oder nein, tatsächlich eine andere Art von Moderne als Alternative zum Westen bereithält. Das ist geschehen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre passiert, hätte China oder würden in Chinas gute E-Autos hergestellt werden unter einem demokratischen System? Das wäre immer noch genauso schlecht für VW. Ja, also sozusagen der ökonomische Konkurrenzkampf, der wäre in etwa derselbe gewesen. Auf der politischen Ebene wäre es vielleicht schwerer gewesen, da dann dieses Narrativ von Autokratie gegen Demokratie herzustellen. Aber das ist eh passé unter Trump. Das hast du auch vorhin gesagt. Also das ist irgendwie egal geworden. Ja, was jetzt quasi da ist, ist so pure, nackte Machtpolitik. Genau, also Konflikt mit China, der ist ja schon offen da, also ökonomisch ist er schon da und auf vielen anderen Ebenen auch. Die Frage ist natürlich die große, ob es auch so eine Art Krieg oder ob es zu einem Krieg kommen kann um die Unipolarität in der Welt, also um, ganz stumpf gesagt, um die Weltherrschaft. Ja. Und da ist dann die Frage, und die ist interessant, die ist auch sehr ironisch, die ist auch sehr dialektisch. Wer wäre da besser, Joe Biden oder Donald Trump? Also Donald Trump, natürlich, wir trauen ihm alles zu, ne? Der kann auch in seinem Teil der Welt alles Mögliche anrichten. Wer weiß, was mit Kuba passiert, Mexiko und so weiter.
Es
Aber
gibt ja schon Drohungen, also ich meine.
ja. Aber vielleicht ist er ja derjenige, der einem Großmachtkrieg mit China eher aus dem Weg gehen würde.
Natürlich.
So, ne? Und das ist dann
Weil
sozusagen,
das ist ja das,
genau.
was wir vorhin besprochen haben. Er
Ja.
mag den großen, also er mag den großen kurzen Auftritt. Wir schmeißen mal eine Bombe auf
Ja.
Teheran und dann ist alles erledigt und dann tut
Ja.
so, was ich sage. Und in dieser Strategie gibt es ja auch viele Gefahren. Also er will absolut nicht den Konflikt mit Krieg, wo dann Amerikaner sterben, weil das ist ja dann schlecht für ihn und sein Image und schlecht für die Wahlergebnisse. Und deswegen will er unbedingt einen Krieg, in dem US-Soldaten sterben, vermeiden. Deswegen mag er diese kurzen Aufschläge, die ihn als großen, starken Mann dastehen lassen und wie
Ja.
toll ja das US-Militär ist. Aber wenn
Ja.
wir uns mal angucken, wenn das US-Militär längerfristig in einem Konflikt ist, braucht es erstens Verbündete, die Trump ja jetzt massenweise vor den Kopf schlägt. Also das Image der USA, egal was die Politiker auf den jeweiligen Regierungsebenen sagen, ist in der Bevölkerung dahin. Der Hass ist so groß, als Amerikaner anfangen, mit kanadischen Flaggen auf dem Rucksack, in der Welt rumzutingeln, weil sie nicht erkannt werden wollen als Amerikaner. Und das ist gut so. Und der zweite Punkt ist, längerfristige Konflikte sorgen dafür, dass das US-Militär natürlich auch von der Struktur her ausgezehrt wird. Das heißt, du bindest irgendwo Truppen und Infrastruktur, die du eigentlich nicht binden möchtest. Das kostet alles Geld in die USA. Der Haushalt ist absolut überschuldet. Und die Schulden steigen und steigen und steigen. Es ist ja nicht so, als ob unter Trump jetzt da Schulden abgebaut werden. Also
Ja.
insofern, die wollen gar keinen Konflikt. MAGA will keinen wirklichen Konflikt mit einem starken Militär, wie auch immer das aussieht, ob es China oder sonst was ist, weil sie diesen, also es ist wie die Briten nach dem Ersten Weltkrieg. So würden die USA aussehen, wirtschaftlich, militärisch. So schwer angeschlagen, dass durchaus ein Abstieg ihrer Position möglich wäre. Übrigens auch in Lateinamerika. Weswegen sie diesen Konflikt nicht direkt führen wollen und werden, sondern ich stelle mir da so vor, selbst in einer multipolaren Welt, wenn die USA ihre Interessen durchsetzen wollen irgendwo, dass es da zu Stellvertreterkonflikten kommt. Maximal.
Trump ist ja unter anderem mit dem Versprechen in die Macht gekommen, die Forever Wars zu beenden, also Afghanistan und Irak. Und es gibt ja jetzt schon innerhalb der MAGA-Bewegung Kritik an zum Beispiel der Venezuela-Operation, ja, weil ja MAGA eigentlich gesagt hat, wir hören auf mit diesen endlosen Kriegen, und so etwas wie Venezuela kann natürlich in so etwas enden, wenn es, ne, zu einer Besatzungsherrschaft kommt und eventuell zu Widerstand in der Bevölkerung, wobei natürlich Maduro jetzt wirklich extrem unbeliebt auch war, ne? Also ich habe gestern mit venezolanischen Freunden ein bisschen geschrieben. Die waren tatsächlich, also, da gab es Hoffnungsschimmer, ne? Das muss man
Ja, der
auch so
Hoffnungsschimmer
sehen.
ist,
Also
dass das Regime
das.
hinter Maduro jetzt alles übernimmt und jetzt Hinterzimmerdeals macht mit den Trump-Regime-Anhängern, was im Endeffekt übrigens dazu führen wird, dass noch mehr Leute an dem Topf beteiligt werden wollen, der da heißt, venezolanische Rohstoffe, was dazu führt, dass der Druck auf die Bevölkerung noch größer werden wird und die Bevölkerung in Venezuela noch ärmer werden wird. Also da wird es keine Demokratisierung geben, da wird es keine fairen Wahlen geben, da wird es maximal einen von Washington abgesegneten Diktator geben, der in Scheinwahlen ge gewählt wird. Und dann wird es für die Bevölkerung in Venezuela noch schlimmer.
Ja, und
Und
sogar wenn
die
es
USA
kein,
werden alles daran setzen, alle möglichen Venezuelaner, und das sind ja ein paar Millionen, in den USA nach Venezuela abzuschieben, weil das ist ja der große Traum von Stephen Miller und seiner White Supremacy, USA. Dass man so viele Lateinamerikaner wie möglich nach Venezuela abschiebt. Nur das Problem ist, in solch einem Regime, das du dann in Venezuela hast, in der die Bevölkerung weiterhin unter Repression und Armut leidet, dieser Fluchtbewegungsdruck trotzdem weiterhin passieren wird. Weil wer bleibt denn in einem solchen System und einem Land? Ja.
Nee, es ist komplett klar, dass ein Wandel, also in Venezuela, aus Venezuela auch heraus entstehen muss. Er muss demokratisch sein, wohl auch revolutionär irgendwo, weil dieser Staat ist so gescheitert, dass er
Ja.
radikal umgebaut werden muss für seine Bevölkerung. Also das
Also
ist ein reines
die Gefahr
Extraktionsregime.
besteht, die ich da sehe, dass Venezuela nach dem, was die USA da gerade mit Maduro gemacht haben, ungefähr so endet wie Haiti. Weil es gibt eine Reihe von paramilitärischen Verbänden in Venezuela, die ja bewaffnet sind. Und es kann durchaus bei weiterem Zusammenbruch übrigens des Staates dazu führen, dass marodierende Banden in Venezuela die Macht übernehmen. Und dann endest du so wie in Haiti. Und der Ausgangspunkt ist die Monroe-Doktrin und ist das Verhalten der USA und ihrer Regime-Change-Anwandlungen, die nur unter Trump dazu da sind, sich selber zu bereichern. Ja. Und in dem Fall meine ich sich selber, Trump und seine Familie und seine Freunde.
Ja, nee, das ist sehr mafiös. Absolut, absolut.
Wir sind ein bisschen um den Inhalt deines Buches herum, aber trotzdem mittendrin, glaube ich, gewesen in dem Gespräch.
Haiti führt eigentlich mitten hinein.
Ja, Haiti führt mitten hinein. Dann sag doch mal noch dazu was. Was sagt uns Haiti über den Zustand der Welt und der Welt nach dem Westen vielleicht auch?
Haiti ist interessant aus vielen Gründen, auch weil dieses Land hervorgegangen ist aus einer Sklavenrevolution, die stattgefunden hat kurz nach der Französischen Revolution. Also
Währenddessen eigentlich. Es gab ja auch immer wieder geänderte Gesetze übrigens zur Sklaverei in Haiti, noch unter Napoleon übrigens.
Aber der ursächliche Punkt für mich ist, also warum Haiti eine beispielhafte Rolle spielt, ist: Wir haben die Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, slash Geschwisterlichkeit. Und die Frage ist, für wen gilt das eigentlich? Ja, währenddessen ist Saint-Domingue die profitabelste, wie sagt man, Kolonie Frankreichs. Und die Sklaven dort nehmen diesen Ruf ernst. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auch für uns. Ja? Und also im Namen dieser proklamierten Werte gibt es eine Revolution gegen die französischen Plantagenbesitzer, die dann nach mehreren Jahren erfolgreich ist. Also es gibt eine Revolution gegen Frankreich im Namen dessen, was Frankreich verkündet. Und das spricht eine Grundbewegung an, dass man gegen den Westen aufsteht, aber auch im Namen der universellen Werte, die der Westen verkündet. Ja? Also die Widersprüche der liberalen Ordnung sind gar nicht so schlecht, die sind produktiv, weil man an ihnen den Westen messen kann und an ihnen auch Widerstand legitimieren kann. Ja? Man darf jetzt nicht die Sklavenrevolte auf die Französische Revolution schieben. Ja? Das würde auch wiederum Agency wegnehmen von den Menschen im heutigen Haiti. Aber es ist doch interessant. Also die erste erfolgreiche Sklavenrevolution der Geschichte, die in einer Republik mündet, die dann aber unter einer finanziellen Knechtschaft Frankreichs leidet und unter danach einer Besatzung seitens der USA und auch an schlechter Innenpolitik und auch an ökologischen Katastrophen. Und wenn man all das zusammen
Ich
nimmt,
möchte noch an der Stelle kurz
genau,
dazwischengrätschen
ja.
und erwähnen, dass Haiti dann übrigens von den USA total gemieden wurde, die sich dann zwischenzeitlich übrigens auch selbstständig gemacht haben, also auch ihre eigene Revolution hatten, aber Haiti total abgeschottet haben von den USA, weil sie Angst hatten vor einem Sklavenaufstand.
Ja, na klar. Ein schlechtes Beispiel. Also einerseits,
Schlechtes Beispiel.
ne, Republikgründung gut, wenn es aber eine Republikgründung ist von schwarzen Sklaven, schlecht. So, ne? Also man kann an Haiti sehr viele Widersprüche feststellen. Gleichzeitig ist Haiti das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Es gibt dort seit Jahren eine Hungerkatastrophe. Also Haiti ist ein komplett gescheiterter Staat.
Ja,
Ja?
absolut fehlt
Und
dir.
das zeigt ja auch etwas. Also Welt nach dem Westen, ja vielleicht, aber es sind gar nicht so viele Staaten, die erfolgreich waren. Also wenn man sich die Zeit anguckt, seit dem westlichen Ausgreifen, spätestens 19. Jahrhundert, und sich dann die Frage stellt, wer hat es eigentlich geschafft, den Westen einzuholen oder sogar zu überholen? Dann haben wir einige Kandidaten in Ostasien natürlich. Japan, Südkorea, Taiwan, andere Aufsteigerländer Ostasiens und sehr prominent natürlich China. Während, wenn man sich die BRICS-Welt anguckt, den globalen Süden, das Bild eigentlich wesentlich gemischter ist und sehr viele Staaten noch und Gesellschaften an der Peripherie der Welt eigentlich verblieben sind und ökonomisch sich nicht diversifiziert haben, nicht aufgestiegen sind. Ja? Also die Frage ist eigentlich, wie viele Länder dürfen eigentlich überhaupt aufsteigen? Und der Aufstieg Chinas, auch Indiens, der destabilisiert das Weltsystem schon so sehr, dass wir in dieser aktuellen Übergangskrise sind. Und dazu muss man natürlich den Klimawandel nehmen, der sozusagen eine gleiche Industrialisierung aller Länder eigentlich verunmöglicht. So, also Welt nach dem Westen, ja, aber es gilt gar nicht für so viele.
Ich würde übrigens allen, die sich das alles angucken, schwer empfehlen, nicht grundsätzlich an staatlichen Strukturen und Institutionen rumzusägen und die zu kritisieren. Denn was ich aus all den Ländern auch mitnehme, die aufgestiegen sind, ist, mal abgesehen davon, dass China natürlich eine auch alte Tradition von funktionierender Zentralstaatlichkeit hat, mit entsprechenden Institutionen, die bis in die kommunale Ebene durchgreifen, dass du immer einen funktionierenden Staat und entsprechende Institutionen brauchst und Regeln und Regulationen und dass der Staat die Macht haben muss und nicht irgendwelche industriellen Oligarchen, sonst endest du in einem gescheiterten Staat, in dem Recht und Gesetz gar nichts gilt und dann endest du irgendwann wie Haiti. Das ist natürlich ein bisschen kurz zusammengefasst, aber ich würde auch sagen, dieser Angriff von Maga und von rechts gegen Institutionen, gegen Staatlichkeit ist im Prinzip auch außenpolitisch ein Angriff. Und man sollte ihn absolut abwehren, weil es macht definitiv ein Land instabil und es macht eine Institution instabil. Und dann ist man freiwild sozusagen in dieser neuen Welt nach dem Westen.
Also was ist denn einmal, man braucht starke Staaten, aber die müssen inklusiv sozialdemokratisch friedenspolitisch verfasst sein, oder was ist
Natürlich, und
das?
dafür brauchst du auch
Ja.
funktionierende Institutionen.
Ja, natürlich, natürlich. Das stimmt. Ja, gut, ich meine, das zeigt der Aufstieg Chinas ja. Ne? Ich meine, was interessant an China ist, also es hat sich zum Kapitalismus hin geöffnet. Es gibt eine sehr aktive Industriepolitik, natürlich, aber es gibt eben auch einen brutalen kapitalistischen Konkurrenzkampf in China und eine enorme Wirtschaftseffizienz. Eine enorme Technologieoffenheit.
Was übrigens alles durch Regulationen passiert in China.
Ja, aber gleichzeitig hat, ne, sozusagen soziologisch gesprochen, die Bourgeoisie den Staat nicht übernommen. Der Staat ist noch in der Hand einer autoritären Einparteienherrschaft. Also es ist ein interessantes, seltsames Gebilde, auch nicht einfach replizierbar. Aber es hat auch Ähnlichkeit mit anderen ostasiatischen Aufsteigern. Also wenn man sich die gerade erwähnten Kandidaten anschaut, Japan, Südkorea, Taiwan, die sind auch sozusagen die sind als Diktaturen gestartet, haben sich später demokratisiert. Ja, aber der industriepolitische Aufstieg erfolgte unter ja, rigiden, teilweise brutalen, schlimmen Diktaturen. So, ne? Also ja, definitiv natürlich starke, effiziente Staatlichkeit. Das ist jetzt kein Plädoyer für Diktatur, auf gar keinen Fall. Aber sozusagen eine starke Staatlichkeit, eine effiziente Industriepolitik, das sind Faktoren, die hinter jedem erfolgreichen Aufstieg, liegen.
Zum Schluss habe ich noch zwei Sachen. Erstens, wenn du dein Buch jetzt an jemanden verkaufen möchtest, also nicht
Ja.
verkaufen, verkaufen, sondern lest es jetzt unbedingt, mit welchem Argument?
Ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit mehr und auch diversere, vielleicht bessere Bücher verdient zu Themen internationaler Politik. Ich glaube, wir brauchen den Blick von außen und ich glaube, wir brauchen einen selbstkritischen Blick darauf, wie die liberale Weltordnung eigentlich entstanden ist. Wenn wir das besser verstehen, verstehen wir auch, warum jetzt nicht alle dem Abstieg des Westens hinterher trauern. Ja, also wir brauchen eine bessere Debatte über Außenpolitik in diesem Land, um eben auch eine bessere Vision von Zukunft zu entwerfen, was du ja am Anfang des Gespräches sozusagen festgestellt hast, was es gar nicht gibt aktuell. Und das müssen wir wieder zurückgewinnen.
Wenn du jetzt Kanzler wärst oder Außenminister und der deutschen Bevölkerung reinen Wein einschenken könntest, außenpolitisch, was würdest du sagen, was notwendig wäre in Deutschland, in Europa, was die außenpolitische Ausrichtung angeht und wie wir das auch über Institutionen, finanzielle Investitionen umsetzen?
Das Erste, was ich mir wünschen würde von einem Bundeskanzler, wenn man das auch sei, wäre, dass man reinen Wein einschenkt über den Wiederaufstieg Asiens, China und Indien ganz zentral, aber auch sehr viele andere oder andere Länder, dass man, das ist das eine, dass man einsieht, dass man die Widersprüche der eigenen Ordnung klar benennt. Auch in Sachen Ukraine und Gaza zum Beispiel, dass man sich ehrlich macht. Das ist das Zweite. Und das Dritte wäre zu sagen, dass es in dieser neuen Ordnung und auch in dieser neuen Konkurrenz sehr schwierig sein wird für Deutschland, diese alte industriell dominante Position aufrecht zu erhalten. Also es wird nicht mehr passieren. Und dass man dann tatsächlich auch radikal darüber nachdenkt, wie man unsere Wirtschaft so einrichten kann, dass sie die Ungleichheit reduziert und dass die Gelder, die da sind, genutzt werden, um wieder in die Gesellschaft zu investieren. Das nicht nur in Kriegsgerät, sondern in Infrastruktur, in die Deutsche Bahn, in Schulen, in Gesundheit und so weiter und so fort. Dass man also diese Gesellschaft wieder zum Funktionieren bringt, weil das ist der einzige Weg in meinen Augen, um eine AfD-Herrschaft zu verhindern. Also wir müssen innenpolitisch radikal umdenken. Gut, dass die schwarze Null weg ist. Schade, dass es nur für Panzer gilt. Und außenpolitisch gilt es, eine andere Vision von Europa zu entwerfen, die bescheidener ist, demütiger, die den Abstieg managt, die weltpolitisch eine neutrale Rolle abnimmt, abwehrfähig ist, aber nicht jetzt anfängt, Geopolitik in Anführungszeichen zu machen und in alte imperialistische Muster zurückzufallen. Also ich glaube, wir brauchen eine völlige Neuerfindung der Außenpolitik und der Innenpolitik. Eigentlich eine sehr spannende Aufgabe. Die Frage ist, wer sie übernimmt.
Ich habe leider jetzt die Ausgabe vom Januar 2025 der Blätter nicht zur Hand. Aber ich glaube, ich kann mich noch an das Zitat erinnern, das Albrecht von Lucke dort hatte, und zwar vom Gramsci. Es so nach dem Motto, dass wir in einer Übergangszeit leben und es ist die Zeit der Monster. Und die Monster kommen alle für uns. Nur das Problem ist, dass wir in Deutschland, ich meine, ich möchte nicht von Monstern regiert werden, aber von feigen Waschlappen, die keinerlei Ahnung haben, auch nicht. Und das ist halt das Problem, woher auch ein bisschen die Panik kommt und die Angst und die Verunsicherung, dass uns überall Monster umgeben und unsere Politiker stehen da und sind bereit, gefressen zu werden. Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv und ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum radikale rechte Parteien so einen Aufschwung erleben, weil Bürgerinnen und Bürger denken, die schützen uns vor Monstern, weil die sind ja selber welche. Ohne zu kapieren, dass sie uns den Monstern auch nur zum Fraß vorwerfen. Also, insofern bisschen auch wieder pessimistisch an der Stelle. Aber wir müssen uns dem nicht ergeben. Ja, es gibt so viele Alternativen zur Alternative. Und es ist schon bei aller auch Heuchelei und Doppelmoral, auch des liberalen Wertewestens und allem, ist es durchaus wert, dafür zu kämpfen, weil im Kern sind ja diese Ideale, diese Ideen nichts Schlechtes, ja. Wir leben sie nun
Das
nicht
ist
immer
richtig.
und überall, ja, aber das heißt nicht, dass wir sie aufgeben müssen. Und ich glaube, auch in europäischen Demokratien muss viel mehr dafür gekämpft werden.
Nein, der größte Fehler wäre es wirklich jetzt eine brutale, eiskalte Geopolitik betreiben zu wollen, ja, die Aufgabe von allen Werten und moralischen Vorstellungen. Das wäre genau falsch. Im Gegenteil, man muss für das einstehen, für das man vorher vielleicht nicht immer eingestanden hatte. viele Rezepte sind da und es ist eigentlich relativ egal, wie hoffnungslos eine Lage ist. Man ist sowieso dazu verpflichtet, für eine bessere Zukunft sich einzusetzen. Also diese Verantwortung bleibt nicht aus, nur weil eine Zeit der Monster gerade da ist.
Ja, und an der Stelle verfluche ich, wer auch immer bei meiner Geburt mich verflucht hat mit den Worten, mögest du in interessanten Zeiten leben.
Ah, hat das jemand gesagt?
Ich weiß es nicht, kommt mir so
Ja.
vor. Du kennst ja
Ja.
das chinesische Sprichwort, Schrägstrich
Ja.
den Fluch.
Es sind interessante Zeiten und es sind Zeiten, in
Ja,
einfach sehr, sehr
furchtbar.
viel in sehr kurzer Zeit passiert. Und ja, man hat ja sozusagen in Zeiten der Krise zwei Möglichkeiten, entweder den Kopf in den Sand zu stecken oder über sich hinauszuwachsen. Und ich glaube, individuell und gesellschaftlich ist Zweiteres gefragt.
Ich wachse über mich hinaus, indem ich angefangen habe zu backen
Sehr gut
und
und
einen
sehr
Garten
viele.
zu betreiben, damit ich nicht völlig den Verstand verliere. Tatsächlich habe ich letztes Jahr, das war so ungefähr um den 19. Dezember rum, rausgefunden, dass eine meiner Kolleginnen Vorsteherin eines Kleingartenvereins ist. Und sie hat gesagt, sie haben da offene Parzellen. Und dieses Jahr werde ich mir das mal angucken.
Das ist
Also.
eine sehr deutsche Ausflucht.
Es ist eine sehr deutsche Ausflucht, aber ich finde, sie ist in den aktuellen Zeiten sehr. Also, es ist nicht schlecht,
Ich bin
sich eine
dafür.
Community zu suchen, so auf Altbewährtes zurückzugreifen, einen
Ja.
kleinen Garten zu haben, ist nicht schlecht. Es hat mehrere Vorteile. Erstens hast du dein eigenes gezogenes Gemüse. Zweitens hast du eine Community um dich da herum, die miteinander redet und kommuniziert und das fernab von sozialen Medien, was ja schon mal was Gutes ist. Und du bist einfach ein bisschen abgelenkt von all dem
Ja.
Verrückten, was passiert.
Ja.
Und man könnte es als Flucht ins Private bezeichnen und Flucht vor der Realität. Ich persönlich sehe es als Möglichkeit, seine Kraft wieder aufzuladen, um diese Kämpfe zu führen. Weil sonst wird man wahnsinnig. Man kann nicht 24/7
Ja.
kämpfen und sich in diesen ganzen Medienschlachten verlieren.
Ja.
Man muss diese Kraft aufteilen, sonst wird man verrückt.
Vielleicht die Flucht in die Gemeinschaft, und das
Ja,
ist ja
die Flucht in die
positiv.
Gemeinschaft ist was Gutes.
Ja.
Hast du denn noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Vielleicht, weil es der Jahresanfang ist, die Hoffnung nicht aufzugeben und selbst wenn man sie nicht hat, trotzdem für die Welt zu kämpfen, die man gerne haben möchte. Weil eine Sache ist ja gut an Übergangsphasen oder an Umbruchsphasen ist, man kann jetzt etwas bauen. Also eigentlich ist jetzt eine Konstruktionszeit und keine Zeit der Zerstörung. Und da muss man sich überlegen, welches Deutschland möchte man, welches Europa möchte man. Und dafür muss man dann einstehen.
Herzlichen Dank, Daniel. Herzlichen Dank auch, dass du wieder da warst. Ich
Ja.
denke mal, das Buch wird mich vor allem dieses ganze Jahr und darüber hinaus gut begleiten.
Ja, danke dir.
Und ich hoffe auf zukünftige Werke und viel mehr Gespräche auch noch mit dir. Es wird sicherlich interessant werden. Wir leben ja, wie gesagt, in interessanten Zeiten.
Wir bleiben dran.
Ja. Okay, dann bauen wir mal eine Welt auf, in der wir gut und gerne leben möchten. Anstatt
Gerne.
alles zu zerstören. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüssi.
Danke dir. Ciao.
Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Wie ihr sehen könnt und gleich hören könnt, habe ich heute zu Gast Arthur Weigand. Er hat das Buch geschrieben, Für euch würde ich kämpfen, mein Bruch mit dem Pazifismus, erschienen im CH Beck Verlag. Herzlichen Dank, lieber Verlag, für das Exemplar, das ich von euch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es kostet übrigens in analoger Form 18 Euro. Ich bin ja so ein aktuell sehr, sehr großer Fan von allem, was gedruckt ist, was man in der Hand halten kann, was nicht von irgendeiner KI im Nachhinein über Amazon digitale Anbieter verfälscht werden kann. Da gibt es ja jetzt aktuell die wildesten Stories, unter anderem auch was Filme angeht. Durchaus in gedruckter Form sich besorgen, wenn möglich. Und ja, alles zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Es freut mich, dass du hier bist, Arthur.
Freut mich, hier da zu sein. Danke für die Einladung.
Ich danke fürs Kommen und es ist ja so. Launiger Start ins Jahr. Du bist mein erster Gast in 2026. So früh habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie angefangen mit den Gästen. Aber wir haben ja auch aufregende Zeiten, sagen wir es mal so.
Absolut.
Die Feiertage gut überstanden und
Ja.
den Jahreswechsel?
Ja, sehr. Mit sehr viel Wein.
Sehr gut. Bei mir war, also ich finde ja Silvester ganz toll. Vor allem, weil ich kein Geld ausgeben muss für eine wunderbare Silvestershow, weil das machen immer meine Nachbarn alle für mich.
Verstehe ich vollkommen.
Arthur, bevor wir über das Buch reden oder und Krieg oder Pazifismus und alles sowas, stell dich doch mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, ich bin Arthur Weigand, freier Journalist und Autor. Manchmal nennt man mich auch Schriftsteller, aber Schriftsteller sagt man meistens erst, wenn man drei Bücher geschrieben hat. Bislang sind es nur zwei. Das erste war so ein fast eher autofiktionaler Roman, der sich sozusagen mit der postsowjetischen Geschichte anhand eines Dorfes auseinandersetzt. Ansonsten ist mein Geburtsort sozusagen liegt in Kasachstan. Ich habe ukrainisch-belarussische, russlanddeutsche Migrationsgeschichte, um das nochmal für mich zu erwähnen, und war zwischenzeitlich auch, um sozusagen auch einen Bogen zu spannen, auch 2023 als Dolmetscher für die Bundeswehr aktiv, um ukrainische Soldaten zu übersetzen.
Das beschilderst du ja gleich am Anfang des Buches. Kommen wir gleich zu. Was ich auch interessant finde, ist ja, dass du eigentlich Russlanddeutscher bist.
Genau, also mein Vater ist Russlanddeutscher.
Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt demnächst auch Landtagswahlen wieder haben in Ostdeutschland und ja, die Community der Russlanddeutschen eher so AfD-affin ist, erklär mir das doch mal. Wie kommt es dazu?
Also sagen wir es mal so, es ist auch innerhalb der russlanddeutschen Community ein sehr, sehr, sehr starker Streitpunkt, ob die Community jetzt so AfD-affin ist oder nicht. Ich habe jetzt nicht den exakten, die exakte Statistik da, also worauf ich mich jetzt gleich kurz beziehen kann, aber der Punkt ist, die Russlanddeutschen wählen meistens ähnlich wie die Gesamtgesellschaft. Also die Integration hat sich ungefähr sozusagen gleich gemacht wie sozusagen in der Gesamtgesellschaft oder der deutsch-deutschen Menschen, die hier schon immer gelebt haben. Das heißt, die meisten wählen genauso viel wie jeder andere deutsche Bundesbürger. Der andere Punkt ist, dass ja sehr viele Russlanddeutsche auch sehr stark in einem Brennglas sind, was Kontext AfD angeht. Und aus meiner Perspektive hat das mehrere Zusammenhänge. Auf der einen Seite ist bei den Russlanddeutschen, glaube ich, auch ein sehr, sehr starkes gesellschaftliches Traumata in der Hinsicht entstanden, dass sie sich niemals, als sie hergekommen sind, nicht als deutsch wahrgenommen gefühlt haben. Und in Russland oder in anderen postsowjetischen Staaten waren sie halt in der Hinsicht die Deutschen oder in Anführungszeichen die Faschisten, die Nazis. Also es ist der Terminus, die Sowjetregierung damals auch gegenüber denen beschrieben hat. Und durch dieses nicht anerkennen oder nicht ankommen ist bei vielen Menschen auch eine Art und Weise, gleichzeitig eine Art von wir lieben, also wir wollen zu ein Teil der AfD sein, weil wir in gewisser Weise nicht so angenommen wurden, wie vielleicht heutzutage andere Geflüchtete angenommen werden, wie die Ukrainer. Ich höre das sehr, sehr oft auch bei einigen Russlanddeutschen, dass es in gewisser Weise auch eine Neiddebatte entstanden ist, wieso bekommen diese Geflüchteten das und das, ihre Schulabschlüsse werden angenommen und anerkannt und wir haben es nicht bekommen. Also da hat man sozusagen auch gleichzeitig eine Art von Biografie grafischer Kränkung bei einem Teil, ich würde sagen 25% der Russlanddeutschen.
Da
Und
passen sie ja gut zu den Ostdeutschen.
bitte?
Da passen sie ja gut zu
Ja,
den
ja,
Ostdeutschen.
ja. Beide haben sozusagen diese sowjetische Prägung auch hinter sich. Also beide Seiten kennen ja auch in gewisser Weise auch die Gewalterfahrung oder die Okkupationserfahrung oder die Geschichte im Verhältnis zu Russland beziehungsweise Moskau und Sowjetunion. Und beide haben ja teilweise auch, also es sind nicht alle, beide haben aus meiner Perspektive auch eine Art von Stockholm-Syndrom, was das angeht, mitbekommen.
Wo du gerade darüber redest, wenn wir gleich zu deinem Buch kommen, es geht ja unter anderem auch darum, kriegstüchtig zu werden oder auch ein neues Verständnis und Akzeptanz für das Thema Krieg zu bekommen, weil er ja vor unserer Haustür jetzt auch stattfindet. Übrigens nicht zum ersten Mal in den letzten Jahrzehnten, aber auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel in Jugoslawien. Und Was ich ganz interessant finde, ist ja auch die Reaktion, die man dann in Osteuropa erlebt. Weil natürlich historisch gesehen die Besatzung durch Russland jetzt noch nicht so lange her ist. Nichtsdestotrotz scheint es da eine ambivalentere Beziehung der Ostdeutschen, also der ehemaligen DDR-Bundesländer, zu Russland zu geben, im Vergleich zum Beispiel zu Menschen, die in Polen leben. Aber auch da sehen wir ja, in Osteuropa ist ja nicht alles schwarz-weiß, sondern gibt es ja Grautöne. Und es scheint mir, nicht alle ehemaligen besetzten osteuropäischen Länder sind so kritisch gegenüber dem, was Russland in der Ukraine macht, wie zum Beispiel viele Polen. Wie würdest du das einschätzen? Woher kommt das? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch ein bisschen erklären, warum, wenn wir jetzt über Ostdeutschland reden und eigentlich die Besatzung, die ja stattgefunden hat und die wir ja alle teilweise noch zu Lebzeiten gesehen haben, warum nicht eine viel stärkere Ablehnung auch russischer Aggression?
Also, diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch und ich versuche mir sie auch tatsächlich zu erklären. Ich bin ja gerade, ich residiere ja gerade tatsächlich in Prag, in Tschechien, und da hat ja sozusagen auch der Herr Babiš mit der radikalen, rechtsnationalen SPD, mit dem Tonio Okamura ja die Wahlen gewonnen in der Hinsicht. Und ich beziehe das ganz kurz auf Tschechien und sehr, sehr. In Tschechien war es ja auch vor, als der Krieg angefangen ist, gab es ja eine sehr, sehr starke Ukraine-Solidarität gegen Russland etc. pp. Und im Verlauf des Krieges und auch der Geflüchtetenwellen hat sich die Stimmung in dem Land auch geändert. Also viele Menschen, es wurden sehr, sehr viele, ich glaube 300.000 Ukrainer, wenn ich mich nicht irre, wurden in Tschechien aufgenommen bei einer Bevölkerungsanzahl von 8 Millionen. Das ist schon verhältnismäßig für dieses kleine Land sehr, sehr viel und sehr, sehr groß. Und seitdem gibt es Spannungen auch innerhalb des Landes. Also Menschen fühlen sich sozusagen auch vernachlässigt, nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und da spielt ja auch in gewisser Weise dann wiederum russische Narrative, die sozusagen die dann wieder so ein Stereotyp aufbauen in der Hinsicht, dass Ukrainer herkommen und euch alles wegnehmen, etc. pp. Man kennt das auch in gewisser Weise auch in Deutschland, diese Narrative, die aufgebaut werden. Im Kontext Polen würde ich das tatsächlich auch ähnlich sehen. Es ist aber auch bei allen postsowjetischen Ländern, also ich würde es auch eher nicht postsowjetische, sondern Post-Warschauer Pakt-Länder nennen, sehr zu beachten oder sehr zu sehen, dass es auch gleichzeitig unabhängig davon, dass Anfang des Krieges eine sehr starke antirussische Haltung entstanden ist, nach einiger Zeit das abgeflaut ist, weil die Frage auch der eigenen Lebensrealität und der eigenen Lebenswirklichkeit eine viel stärkere Rolle spielt als die Frage, wie ist es denn mit Russland. Gleichzeitig hat man natürlich auch die gesamte, also wie ist der Krieg, müssen wir den Krieg gegen die Ukraine müssen wir die Ukraine weiter unterstützen? Was ist mit unseren Steuergeldern? Was ist mit unseren Sozialleistungen? Das sind ja auch alles Fragen, die man stellt. Und warum nicht jetzt Frieden mit Russland machen? Das sind sozusagen die Fragen, die sich auch in Bevölkerungsgruppen, auch in Polen tatsächlich stellen. Bei gleichzeitig gibt es ja auch die Fragestellung in der Hinsicht, dass auch viele osteuropäische Länder auf politischer Linie, Polen oder beispielsweise jetzt die baltischen Staaten, gab es ja letztens einen Bericht, dass sie tatsächlich ihre Brücken mit Sprengstoff oder mit Sprengaspekten versehen, um im Zweifelsfall den Übergang für russische Truppen zu stoppen. Das heißt, es gibt gleichzeitig eine antirussische Haltung, aber auch gleichzeitig eine Frage, wie ist es mit unserer Lebensrealität, wie ist es mit uns, werden wir denn überhaupt noch beachtet in diesem ganzen Kontext? Und dann hat man ja auch noch den Aspekt der hybriden Kriegsführung in Richtung Desinformation und Cyberangriffen. Also es ist eine ganz große Melange, die man sehr schwer auseinandertüftelt. Und ich glaube, es kann sich auch alles in irgendeiner Art und Weise auch auf Ostdeutschland übertragen lassen, ja.
Ja, und dann haben wir ja noch diese politische Entwicklung auch in Polen, wo gerade der neu gewählte Präsident gesagt hat, man müsse mehr Augenmerk auf die Westgrenze haben. So nach dem Motto, gleich greift die Bundeswehr.
Ja, genau.
Gleich greift greift gleich die Bundeswehr Polen an. Während die Realität eher, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass russische Soldaten in Polen einmarschieren als deutsche. Also das ist halt auch eine interessante Entwicklung innerhalb von Europa.
Aber Polen spielt ja in gewisser Weise auch sehr gerne, vor allem Nawrocki, im Kontext dessen mit Deutschland, mit dem Narrativ, der deutschen Angstkultur, in Anführungszeichen, dass nicht, dass sozusagen die Deutschen, die schulden uns noch Reparationen, Zweiter Weltkrieg. Mit dem argumentiert er ja auch bis heute noch und fordert Reparationszahlungen an Polen, was das angeht. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Spiel, um seine Wählerschaft im Endeffekt weiter zu binden.
Ja, es ist angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, der Stimmung in Europa und der EU, und der Beziehung zu Russland aber vielleicht keine so gute Idee,
Absolut.
jetzt nur auf Populismus zu machen, so nach dem Motto, ja, die Deutschen müssen uns noch bezahlen,
Ja, ich habe
während man
ein
gleichzeitig
Beispiel.
eigentlich daran interessiert ist, eine gemeinsame Abwehrstrategie auch gegen Russland aufzubauen, ja.
Absolut. Also ich hatte auch mal einen Beitrag, glaube ich, in der Welt mal geschrieben, einen Kommentar, in dem ich gesagt habe, ja, warum fordert man warum fordert man nur von Deutschland Reparationen? Die Frage sollte man auch an die Sowjetunion stellen. Es gab ja auch Okkupationszeit, die sowjetische Okkupationszeit oder beziehungsweise auch, wenn man im Zweiten Weltkrieg schaut, dass die sowjetischen Truppen kurz vor Warschau angehalten haben und beim Warschauer Aufstand nicht geholfen haben. Auch Fragen, die man sich stellen könnte, aber das ist ja der Punkt, dass man diese Frage von Reparation ja eher an demokratische Staaten stellen kann. An Putin wäre das meistens eher nur Symbolpolitik.
Man könnte auch die Frage aufmachen, was ist eigentlich mit dem Gebiet, das Russland Polen weggenommen hat,
Genau.
dass sie dann ersatzweise Deutschland weggenommen haben, um Polen zu geben. Also man hat praktisch ganz Polen mehr Richtung Westen geschoben.
Genau.
Und auch das wird ja von dieser Art rechten Populismus nicht aufgemacht. Also die Geschichtsklitterei, die da betrieben wird, ist auch ganz interessant.
Ja, absolut. Also es gibt keine Differenzialität und kein Schwarz. Es ist nur ein Schwarz-Weiß und das ist meine derzeitige Sorge auch im Kontext von der gesamten EU-Politik beziehungsweise auch wenn wir jetzt über Wehrpflicht oder Wehrhaftigkeit sprechen, dass wir ständig in Schwarz-Weiß-Mustern denken: Krieg, Frieden, Wehrpflicht, nicht Wehrpflicht. Für mich ist es ein ganz großes Problem, dass wir nicht bereit sind, auch dazwischen zwischen die Layer zu schauen.
Ich schreibe mir das mal auf, zwischen den Layern, vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück. Kommen wir zu dem Buch. Was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben, in dem du sozusagen mit dem Pazifismus brichst, wie du es sagst oder schreibst an der Stelle?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe, man, es ist für mich auch, glaube ich, sozusagen auch im Endeffekt eine Fortführung meines ersten Buches. Mein erstes Buch sind die Verräter. Und da ging es sozusagen auch um wenn man als Russlanddeutscher gegen Russland steht, ist es auch im Endeffekt aus russischer Perspektive ein Verrat an dem Ruski Mir, an dieser russischen Welt etc. pp., für die sich sozusagen auch Russland in Deutschland in der Hinsicht interessiert. Und am Ende des Buches habe ich geschrieben, man muss sich auch manchmal zwischen den Dingen, also zwischen der einen und der anderen Seite entscheiden. Für mich waren das westliche Werte. Und dann habe ich nach diesem Abschluss des ersten Buches erstmal nicht mehr schreiben können, war ein bisschen überlastet und hatte dann die Entscheidung getroffen, ja, ich gehe jetzt in diese Leopard-Ausbildung und versuche mich da mal zurechtzufinden und zu schauen, was kann ich sozusagen als jemand, der nie die Wehrpflicht nie gedient hat, nie gekämpft hat, nie ein Soldat war. Ich bin ja 94. Bei mir ist es ja vorbeigehuscht mit der Wehrpflicht. Und wo kann ich im Endeffekt eine Art von Verantwortung und meinen Beitrag tragen? Und da habe ich mich denen angeschlossen. Dann kamen diese ganzen Debatten um aus der Perspektive von Ole Nymion und man würde niemals für dieses Land Deutschland oder ähnliches kämpfen. Und ich habe das erstmal stehen gelassen. Ich dachte, ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Vielleicht taucht irgendjemand auf. Es gibt ja auch viele Leute, die Sanitäter sind beispielsweise, die aus Deutschland gekommen sind und bei der ukrainischen Armee teilnehmen und und Menschen helfen etc. Oder soll auch deutsche Soldaten, die vielleicht dieses Buch schreiben könnten, weil ich sozusagen eher diese Person bin, die hinfährt, sich anschaut und auch wieder wegfährt. Und nach einiger Zeit dachte ich mir, okay, es braucht aus meiner Perspektive endlich irgendwie ein Buch, das oder etwas, was der anderen Meinung irgendwie entgegensteht, aber ohne zu sehr zu sagen, zu theoretisch zu argumentieren, sondern versucht, über Lebensperspektiven und den Menschen auf eine Reise mitzunehmen und zu zeigen, was eigentlich Krieg bedeutet, was eigentlich Überfall bedeutet und wann man sich wehren sollte und wann man sich das eben nicht tut. Und das ist sozusagen mein eigentlicher Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe und welches Ziel ich damit verfolgt habe.
Was bedeutet denn Krieg in deinen Augen?
Das ist wirklich eine grundbasale Frage. Krieg ist die Aussetzung aller natürlichen, also aller Zustandsformen, die wir halt im Frieden haben, oder beziehungsweise man versucht im Krieg diesen Zustand irgendwie zu erhalten, den wir im Frieden haben, der aber nicht funktioniert. Für mich bedeutet Krieg, es ist, glaube ich, wenn ich jetzt über nachdenke, ich habe das auch einmal gesagt, als ich das, so, jetzt habe ich einen Gedanken. Danke für die Frage nochmal. Ich stand vor der Grenze in der Ukraine. Und da ich habe jedes Mal sehr, sehr viel Angst, bevor ich hineinreise, weil du kommst rein, du bist vielleicht sogar im Westen, es ist potenziell sicherer als im Osten und dann könnte in jedem Moment eine Rakete auf dich fliegen. Und für mich bedeutet im Endeffekt, wenn wir jetzt ganz basal drauf schauen, ist Krieg für mich ein expliziter Dauerzustand von Angst. Also du hast immer Angst und wenn du keine Angst mehr hast, dann ist auch etwas falsch. Und wenn ich mit den Menschen auch teilweise in der Ukraine spreche, spüre ich auch, dass es Angst gibt, aber die verflaut langsam, weil sie stumpf geworden ist nach den Jahren des Krieges. Man gewöhnt sich irgendwie als Mensch auch an alles. Also wenn du mich fragen würdest, was Krieg bedeutet, dann bedeutet es in erster Linie am Anfang Angst und dann eine trügerische Art und Weise von gefährlicher Gewöhnung.
In einem Kapitel schreibst du ja, dass die Friedensbewegung zu deinem Feind geworden ist. Wie war die Entwicklung dahin und warum?
Schauen wir mal. Also in erster Linie hatte ich, also die Entwicklung war dahin, dass ich, es gibt ja ein Kapitel, in dem ich sage, ich war aus studentischer Perspektive immer sehr linkssozialisiert, immer sehr pazifistisch unterwegs. Ich habe vor kurzem einen guten Freund in München besucht, mit dem ich in Frankfurt studiert habe. Und er meinte zu mir, das ist eine interessante Anekdote aus meiner Perspektive, die sehr viel erklärt. Ja, Arthur, ich hätte nie gedacht, dass du so ein Buch schreiben würdest oder sowas oder so reden würdest oder sowas schreibst. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Offenbach auf einer Hausparty waren und er war eher CDU, FDP-mäßig politisch eingestellt und dann ging es irgendwie um Waffenlieferungen, unter anderem an Israel oder als Beispiel. Und da waren alle so komplett schockiert und als er das Thema aufgemacht hat, dass er es gut findet, dass Deutschland eine Armee haben sollte, das war 2013, 14, glaube ich. Und ich war komplett peinlich berührt, dass ein Freund von mir diese Meinung hatte, weil das gesamte Umfeld eher sehr, sehr pazifistisch, sehr, wir müssen alle reden, wir müssen Frieden haben, wir dürfen keine Waffen liefern, Waffenlieferungen sind schlimm. Und für mich war das so peinlich, dass er das gesagt hat. Und Jahre später denke ich mir, ey, du hattest recht. Und für mich war das der Punkt, wo noch mehr gebrochen ist, als ich habe noch ein leicht traumatisches Erlebnis, was das angeht, aus meiner Perspektive, weil ich am 24. September 2021, also Monate vor der Invasion, in Mariupol war. Also das ist die Stadt, die komplett zerbombt wurde. Jetzt unter russischer Okkupation mit Zwangsdeportationen umgestaltet wird. Und als der Krieg angefangen hat, ist bei mir das komplett gebrochen, weil ich gesehen habe, dass diese Stadt, in der ich mal war, also die wirklich lebendig war, ich war auf dem Ta Stadtfest, wo da hat die Stadt, glaube ich, 240 Jahre Bestehen gefeiert, Menschen getanzt haben, friedlich waren, man hat einfach auch wirklich keine Soldaten oder ähnliches gesehen. Und am Ende wurde sie komplett zerstört. Also Russland ist einmarschiert. Und da hat es für mich Klick gemacht und ich dachte so, manchmal kann man nicht nur ständig Gespräche suchen und finden und versuchen, diese zu finden. Man muss sich auch manchmal verteidigen. Ich habe beispielsweise vor kurzem, also vor 3 Tagen, am 31. die Rede von Putin ja auch unter anderem gehört, die Neujahresansprache. Ich weiß nicht, ob du sie dir angehört hast oder sie dir angeschaut hast. Da ging es
Ich bin ein
wiederum.
großer Fan von Putins Reden. Ich gucke mir
Ja?
jede Rede an. Ja, natürlich.
Wunderbar.
Weil ich ja schon nicht genug habe von dem Bullshit, der mir auf Deutsch und Englisch präsentiert wird, muss ich mir unbedingt noch mehr Bullshit auf Russisch angucken.
Das tut mir leid, dann fasse ich mich kurz zusammen.
Nein,
Also,
ich bin manchmal sehr, sehr sarkastisch.
alles gut.
Ich gucke mir manche Reden an. Die Neujahrsansprache natürlich jetzt erstmal nicht. Aber hin und wieder gucke ich eine Putin-Rede. Unter anderem auch dann, wenn es bei, wie heißt das, Phoenix, genau, Phoenix, übertragen wird, wenn es sozusagen wichtig ist. Aber Ich sehe den Sinn und Zweck nicht. Also nicht jede Rede, unter anderem auch deswegen, weil es im Prinzip immer der gleiche Propagandascheiß ist.
Absolut.
Und sonst halt hin und wieder mal, damit du ungefähr in den Zwischentönen rauskriegst, worum geht's jetzt hier eigentlich. Aber sonst ist es halt immer der gleiche Propagandascheiß. Und den kannst du dir auch von irgendwelchen Bots bei Twitter abholen.
Absolut, absolut, stimme ich dir zu. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man ja über diesen Propagandascheiß irgendwie ablesen kann, ob er gerade seine Bevölkerung vorbereitet, dass es eine friedliche Verhandlung oder eine Verhandlungslösung geben wird. Also er würde dann anders sprechen in der Hinsicht.
Spoiler uns mal.
Naja, er hat ja gesagt, wir kämpfen bis zum Sieg.
Okay.
Also was
Also,
das bedeutet, das können wir beide verstehen.
ja, also, kannst du das mal übersetzen für Trump? Der scheint es nie zu verstehen.
Ja, ich weiß nicht. Also Trump, bei der Geschichte mit Trump ist es ja, ich bin ja gerade der Hoffnung, dass er vielleicht ein Umdenken hat im Kontext dessen, was, also das ist ja eine absurde Hoffnung, aber die Hoffnung ist ja jetzt in der Hinsicht, dass er anscheinend irgendwie eher informiert wurde mit dem vermeintlichen Drohnenangriff auf Putins Residenz in Nischni Nowgorod, dass das anscheinend eine False Flag war, also anscheinend. Aber der Punkt ist bei der ganzen Geschichte, was mich auch sehr, sehr, weil Putin aus Putins Perspektive amüsiert, dass dieses Gebäude ja eigentlich, diese Residenz ja offiziell ja nicht, also es wird ja in den russischen Staatsmedien wurde es ja vorher traktiert, als dass es nicht Putins Residenz ist. Und jetzt ist es plötzlich Putins Residenz geworden. Also auch ein spannender Dreh, aber sozusagen als nebensächliche Geschichte.
Also die Villa, die eigentlich nicht Putins Villa
Ja,
ist.
genau. Also eigentlich gehört diese Villa nicht Putin, aber dieses Mal wurde Putins Residenz angegriffen.
Ah, okay.
Also das sind wirklich Argumente. Trump müsste man das ja eigentlich erklären. Also er hat ja auch seinen eigenen Geheimdienst, der das alles erklären kann. Ich bin kein Amerika-Experte. Ich schaue nur rüber und schaue mir die Medien an in der Hinsicht und lese mir die Medien über ihn durch und was über ihn berichtet wird. Und ich verzweifle manchmal an seiner. Naja, vielleicht ist es Kalkül, vielleicht ist es auch bösartige Naivität, wie er mit der russischen Perspektive umgeht. Ich hatte früher erst einen Gedanken, ich habe mit ein paar Soldaten, als Trump erst sozusagen Präsident geworden ist und diese ganzen, das Gespräch in Anchorage in Alaska war, meinte zu mir ein Soldat, ja, manchmal muss man einen Hund erst streicheln, bevor man ihn schlägt. Also vielleicht, oder bevor man ihn sozusagen den Maulkorb ansetzt. Und das war vielleicht ein bisschen tierquälerischer Vergleich, aber ich dachte mir, vielleicht muss Trump Putin belabern in der Hinsicht, um irgendeine Art von Deal zu machen. Aber ich glaube, das, was Trump bei Putin nicht versteht, ist, dass beide zwar Machtmenschen sind, aber beide in verschiedenen Kategorien denken. Also Trump denkt eher an Macht aus finanzieller Perspektive, so würde ich das einschätzen, und Putin interessiert sich nicht um, er ist zwar der reichste Mensch, vielleicht einer der reichsten Menschen der Welt, aber er interessiert sich nicht unbedingt in erster Linie aus finanzieller Perspektive, sondern generiert Macht aus wirklicher bürokratischer, politischer Macht heraus. Und damit kann er sozusagen Trump immer wieder um den Finger wickeln, indem er ihm irgendwelche ominösen Deals verspricht, wie man beispielsweise im Donbass gesehen hat, dass man irgendwelche Mineralvorkommen mit den US-Amerikanern erschließt, Nord Stream 2 miteinander aufteilt. Also weiß ich nicht. Also aus meiner Perspektive lässt sich Trump verarschen, um das so auszudrücken.
Na, ich würde das mal so versuchen zu interpretieren. Für Putin war Geld und die Macht, die Geld mit sich brachte, immer ein Mittel zum Zweck, um seine eigene Position auszubauen, um seine Macht auszubauen, um die russische Position und die russische Macht auszubauen. Und Trump ist ein absoluter Egoist. Der glaubt an gar nichts, außer seinen eigenen Reichtum. Putin glaubt an etwas. Das würden wir beide wahrscheinlich komplett ablehnen, weil es ist der Wiederaufbau eines russischen Zarenreiches und einer Großmacht. Er glaubt da absolut dran. Wir lehnen das ab, weil er das auf aggressive, brutale Art und Weise tut gegenüber seiner eigenen Bevölkerung und gegenüber anderen Menschen und anderen Ländern, deren Souveränität und deren Bevölkerung. Donald Trump ist der dümmste, egoistischste, gierigste Mensch, der jemals Präsident der Vereinigten Staaten war. Und dazu gehört schon viel, weil da gab es schon eine Reihe von sehr egoistischen, gierigen Menschen in diesem Amt. Und der versteht nicht Geld als Mittel zum Zweck, sondern Macht als Mittel zum Zweck, Geld zu bekommen. Und das führt zu einer Art und Weise von Außenpolitik, auch der USA, die auf langfristige Sicht sehr, sehr schädlich sein wird. Weil ich weiß nicht ganz genau, was sich die europäischen Politiker aktuell denken, dem permanent irgendwie einschleimend Recht zu geben. Die Bevölkerung hat davon die Schnauze voll in Europa, weil das langfristig auch für Europa eine ganz, ganz schlechte Entwicklung ist. Also selbst wenn es Leute gibt, die die EU als Konstrukt kritisieren und abgeschafft sehen wollen, die Mehrheit der Bevölkerung will das absolut nicht.
Ja.
Die weiß ganz genau, was Sache ist, wenn die EU baden geht, weil dann wirst du ausgenommen. Sowohl von den USA als auch von Russland als auch von China. Und das will die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Und wenn die europäischen Politiker da nicht langsam mal die Kurve kriegen, werden sie demnächst abgewählt. Also die nächste Wahl werden sie definitiv verlieren, wenn sie so weitermachen mit der Außenpolitik.
Das sieht ja tatsächlich auch so aus der Zeit, aber das Problem ist ja in gewisser Weise, dass wir uns ja in dieses Schlamassel ja selbst reingefahren haben, indem wir, jetzt kommen wir wieder zu Kriegstüchtigkeit oder die Frage von Wehrhaftigkeit, indem wir sehr, sehr stark und sehr, sehr lange ja auch auf die US-amerikanische Präsenz und Verteidigungspräsenz in Europa gesetzt haben. Also Eigenständigkeit fehlt uns ja in der Hinsicht auch sehr stark. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in ein paar Jahren es schaffen, irgendwie eine verteidigungsfähige Armee in irgendeiner Art und Weise aufzubauen.
Naja, die Sache ist ja auch, die Amerikaner brauchen ja diese Stationen in Europa weiterhin. Ja. Also wir in Europa tun wir ja so, als ob wir ganz wehrlos sind ohne die Amerikaner. Aber Fakt ist, die Amerikaner brauchen uns mehr als wir sie. Weil zur Not, wir haben die Institutionen, die notwendig sind, um eine gute Armee auch schnell auf die Beine zu stellen. Ja, das wäre dann sehr, sehr teuer und sehr, sehr brutal. Nichtsdestotrotz haben wir die notwendigen Institutionen dafür da. Wenn wir die Amerikaner aus Europa rausschmeißen, haben sie nicht die Fähigkeit, diese Machtpositionen zu ersetzen, die sie bräuchten, um Zugang unter anderem zum Nahen Osten zu haben und zu Afrika. Das heißt, wir stellen da auch ein bisschen unsere Macht sozusagen als Europa unter dem Scheffel, weil wir durchaus die Möglichkeit haben, den Amerikanern mal Paroli zu bieten und zu sagen, na gut, dann verpisst euch doch. Das wollen sie nämlich gar nicht. Sie wollen weiterhin in Europa sein. Sie brauchen die jeweiligen Stationen. Und des Weiteren wollen sie ja den Einfluss auf Europa weiterhin haben. Also wenn sie ihre Soldaten hier abziehen, haben sie ja keinen Einfluss mehr. Und das wollen sie ja auch nicht.
Also schlussendlich haben die europäischen Politiker schlichtweg Angst, Paroli zu bieten, aus deiner Perspektive. Ja, würde ich auch unterschreiben im Endeffekt.
Es ist im Prinzip das Gleiche wie mit Putin.
Ja, also ich meine, es ist ja eine Art und Weise von Einschüchterung, die dort entstanden ist. Und ich glaube, das Problem ist ja auch, dass wir uns auch innerhalb der Europäischen Union gegeneinander ausspielen lassen. Also wenn man sich Ungarn oder die Slowakei anschaut, die jetzt eher pro-russisch in Anführungszeichen gewählt haben oder pro-russisch eher in Anführungszeichen pro-russische Regierungen haben. Und das ist ja auch im Endeffekt eine Problematik, die uns im Inneren spaltet. Also ich glaube, ich hoffe, dass, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich versuche im neuen Jahr ein bisschen positiver zu sein und ich hoffe, dass der Druck, der gerade auf die EU lastet, auch die Menschen verstehen werden und mehr Einigkeit innerhalb der Europäischen Union dadurch entsteht.
Dein Optimismus und Gottes Ohr.
Es
Bei
ist der
mir fehlt
2.
der Rest.
Januar. Morgen könnte er schon verschwinden.
Es ist schon der 2. Januar. Mein Optimismus hat sich bis heute gehalten. Bis heute Morgen. Und dann war er weg. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Was bedeutet eigentlich Pazifismus für dich? Und warum denkst du, muss damit gebrochen werden?
Pazifismus bedeutet im Endeffekt für mich eine Art von Friedenskultur in der Hinsicht, als dass wir versuchen, immer die Dinge mit Worten in erster Linie zu lösen, mit Verhandlungen, mit Institutionen, mit NGOs und so weiter und so fort. Was für mich der Bruch bedeutet, ist im Endeffekt die Realisation, dass wir nicht mehr, wie ich versucht habe oder in meiner Jugend oder in meinen 20ern oder studentischen Zeit oder bis vor dem Angriffskrieg, in dem ich gedacht habe, ja, irgendwie lässt sich ja immer alles irgendwie mit Gesprächen ändern. Das ist vielleicht eine sehr naive Haltung, die ich früher hatte, aber der Punkt ist, dass der Bruch eigentlich, und ich beschreibe es ja immer weiter im Buch weiter, dass der Bruch für mich eher eine Neuformierung des Pazifismus sein sollte, nämlich in die Richtung, dass man eine Art von wehrhaften Pazifismus entdeckt. Ich meine, ich habe das meine Lateinkenntnisse sind ein bisschen länger her jetzt gerade. Pazifismus, Frieden machen, Frieden herstellen. wie und was und mit welchen Mitteln. Ich denke auch sehr, ich weiß nicht, ob du Maxim Butkovich kennst oder von ihm gehört hast. Das ist ein ukrainischer Pazifist. Also der war ja auch vor dem Krieg, vor dem Anfang des Krieges absolut gegen Waffengewalt. Ist dann, als der Krieg ausgebrochen ist, tatsächlich in die Armee eingetreten und hat gekämpft und kam in Kriegsgefangenschaft und wurde dann ausgetauscht. Also bei ihm hat sich ein Ex, er war vorher, deswegen ist es ja für mich so absurd, diese Debatte um Wehrtüchtigkeit und Wehrhaftigkeit, wenn ich das so sage, wenn Leute sagen, die würden niemals für ein Land kämpfen oder für etwas kämpfen. Man hat in der Ukraine oder ich habe in der Ukraine genug Menschen kennengelernt, die genau die gleichen Positionen hatten früher, also auch aus linker Perspektive, dass man nicht für das Land kämpfen will, dass man pazifistisch ist, etc. pp. Aber als der Ernstfall eingetreten ist, ist es dann dazu gekommen, dass diese Menschen tatsächlich zu den Waffen gegriffen haben. Und ich finde das super faszinierend. Also ich finde diese Debatte in Deutschland auch super faszinierend in der Hinsicht, weil wir sie aus in einer Art von Planspielen führt. Was wäre, wenn, wann, wo und was würde passieren? Wir denken aber gar nicht wirklich nach, was es eigentlich bedeuten würde, wenn es zu einem wirklichen militärischen Konflikt kommt, weil wir nicht verstehen in der Hinsicht, dass im Kontext dessen, wenn es zum Krieg kommt, dass sofort sich alle Maßstäbe und alle Werte und alle moralischen Aspekte und alles, was sozusagen dein Leben im Frieden konstituiert, sich vollkommen ändern wird. Weil du dann andere Entscheidungen triffst, die bedingt sind durch eine Gewalt von außen. Und darüber reden wir tatsächlich aus meiner Perspektive viel zu wenig. Wir reden darüber, jetzt beispielsweise gab es jetzt in dieser Talkshow, in dem ein junger Mensch ge gesagt hat, ja, warum sollte ich für das Land kämpfen, für dieses Land kämpfen, wenn der Kulturpass abgeschafft wird und das Deutschland-Ticket teurer gemacht wird? Ja, das Problem ist aus meiner Perspektive, wenn ich darauf weiter eingehen sollte, es geht ja nicht mehr um den Kulturpass oder um das Deutschland-Ticket. Es geht ja darum, dass wenn diese Europäische Union in Anführungszeichen in irgendeiner Form angegriffen wird, dass dir in der Hinsicht, in diesem Moment auch wahrscheinlich auch der Kulturpass oder das Deutschlandticket auch vollkommen egal sein wird, weil du andere Notwendigkeiten hast, die du bea zu beachten hast.
Ja, aber ist es nicht sinnlos, diese Debatte überhaupt zu führen?
Ja.
Also, nur um das mal auszuführen. Ich finde es richtig, ich habe ja Ole Nymon hier auch hier gehabt. Ja, ich finde sein Buch auch sehr gut. Und er sagt ja nicht, er würde für nichts kämpfen, sondern er führt zum Ende aus, dass es durchaus Dinge gibt, für die er kämpfen würde. Zum Beispiel für eine lebenswertere Gesellschaft, einen besseren Staat, einen demokratischeren Staat innerhalb der Gesellschaft. Er lehnt es aber ab, mit Waffengewalt gegen selbst einen Angreifer zu kämpfen. Die Sache hier ist, wenn Ole diese Überzeugung hat, hat er diese Überzeugung. Es ist nicht an mir oder sonst jemanden, das zu verurteilen. Das haben aber jede Menge Leute getan. In einer freien, demokratischen Gesellschaft kann man diese Überzeugung haben und niemand hat das Recht, einen dazu zu zwingen, für ein Land zu sterben, von dem man nicht überzeugt ist. Das wäre ja dann ein Land wie Putin. Ja.
Absolut.
Und das wollen wir ja auch nicht. Das lehnen wir ja eigentlich ab. In der
Absolut.
Situation, die du beschrieben hast, in der ändert sich so und so alles, wie du ja gesagt hast. Also wenn es dazu kommt, ist die Entscheidung, die man trifft, zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, wegzulaufen, die ist in diesem Moment. Das heißt, du kannst von den meisten Menschen, auch jungen Menschen, aktuell nicht erwarten, dass sie eine Antwort auf eine Situation geben, die sie so noch nicht erlebt haben, die ihre Eltern nicht erlebt haben, in manchen Fällen sogar noch nicht mal ihre Großeltern. Deswegen finde ich ja diese aufgedrängte Debatte, wir müssen Wehrpflicht einführen und all dieser Zwang, finde ich absolut sinnlos. Weil auch dieses moralische, überhebliche von Politik und manchen Medien, so nach dem Motto, jetzt gebt endlich mal was zurück. Ich finde, was Ole beschreibt, was viele junge Menschen beschreiben, da ist viel dran. Ja, der Staat hat in den letzten Jahren immer viel von ihnen verlangt, gibt nichts zurück, hat bei dem Klimathema absolut versagt, versagt, wenn es um demokratische Debatten geht, um die Demokratisierung auch der Wirtschaft. Jetzt geht es in die Richtung, übrigens, Krankheitstage sollen abgeschafft werden, ja, also Lohnfortzahlung im Krankheitsfall soll abgeschafft werden. Die Unternehmen beschweren sich, dass sie Mindestlohn zahlen sollen. Also alles solche Dinge. die du natürlich in einer demokratischen Gesellschaft durchaus diskutieren solltest und musst, vor allem dann, wenn der Staat kommt und sagt, ach übrigens, kommt mal und arbeitet kostenlos für uns, ob in der Armee oder sonst wo. Es ist durchaus richtig, das zu kritisieren, weil halt hier nicht alle gleichermaßen an dieser Mammutaufgabe beteiligt werden. Und ich finde es ziemlich ungerecht und es ist sehr kontraproduktiv zu sagen, übrigens, wir setzen jetzt die Unternehmenssteuern runter, es gibt keine Erbschafts- und Vermögenssteuern, aber junge Leute sollen leisten, 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 am besten bei gar keiner Bezahlung. Und
Das ist
diese Debatte zu führen ist richtig. So. Und der zweite Punkt, den du auch angesprochen hast, ist, wenn jemand mit einem Gewehr die Grenze überschreitet oder eine Armee, sind diese Debatten alle hinfällig. Dann gehst du kämpfen oder du gehst nicht kämpfen. Und diese Entscheidung triffst du dann. Und in der Regel, die meisten Menschen, vor allem in der Nähe der Grenze, werden kämpfen. Und
ja.
zwar nicht, weil sie das Land verteidigen wollen, weil sie moralisch eine Überzeugung haben oder weil sie die Demokratie verteidigen wollen. Es geht dann nur noch um die Frage, was verteidige ich jetzt meine Familie? Verteidige ich mein Haus oder laufe ich weg?
Vor
Und
allem
viele
auch
Menschen werden
sehr
diese Frage
privilegiert.
damit beantworten, dass sie durchaus dafür kämpfen, was sie haben. Ja, und deswegen finde ich es sehr aufgesetzt und sehr kurzsichtig, diese Debatten mit Druck von oben zu beantworten. Wenn ich genau weiß, das wirst du erst beantworten können, wenn es soweit ist.
Absolut, stimme ich dir zu. Das Problem ist in der Hinsicht, das ich sehe, ist die Frage einer Art von Resilienz oder eines Verständnisses. Wie viele Bunker haben wir in Deutschland für so einen Fall? Haben wir irgendwelche Mittel? Haben wir die Infrastruktur? In Tschechien sind mir jetzt vor kurzem Flyer in den Briefkasten reingeflogen. Was tue ich, wenn es zum Katastrophenfall kommt? In Polen ist eine App entwickelt worden, die sich damit auseinandersetzt. Also die Frage ist, wie baut man eigentlich Resilienz in solchen Fällen auf? Denn wenn es zu einem Kriegsfall kommen würde, ist es ja auch die Frage, also die ukrainische Gesellschaft als Beispiel hat ja auch Erfahrungen in der Hinsicht, ab 2014 gab es ja sozusagen eine Art und Weise von kleinen grünen russischen Männchen, in Anführungszeichen, die schon einmarschiert waren. Und da gibt es sozusagen schon einen
Du
Bezugspunkt.
meinst diese ganzen Russen, die Urlaub gemacht haben,
Genau,
zufälligerweise?
die Urlauber ohne Rückfahrticket. Genau die. Aber der Punkt ist ja bei der ganzen Geschichte, das ist ja die Frage auch, ist Resilienzen aufzubauen. Und wir haben ja aus meiner Perspektive unheimlich viel Panik gehabt, als beispielsweise die Corona-Krise entstanden ist. Und Panik ist in Kriegs- und Katastrophenfällen wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Also ich nehme mal als Beispiel, wenn man panisch an der Frontlinie ist, dann hilft es deiner gesamten Truppe nicht. Das ist wie ein Virus, das springt über andere rüber. Also aus meiner Perspektive, was mir wichtig ist, um das zu formulieren, ist, dass es im Endeffekt weit weg von dieser Wehrpflichtdebatte geht, obwohl ich schon eine Art und Weise verlange, dass wir darüber nachdenken, nicht wie wir es jetzt machen, dass wir alle zwangsrekrutieren sollen. Wie macht man eine Art von Gerechtigkeit von einer gerechten Wehrpflicht auf? Aber auf der anderen Seite ist es ja gerade viel wichtiger, einer gesamten Gesellschaft auch das Verständnis zu geben, wie verhält man sich in einem Notfall und in einem Kriegsfall. Also, und auch vor allen Dingen auch mal die Politik zu fragen oder die örtlichen politischen Gegebenheiten, haben wir überhaupt Bunker oder Art von Notfallreserven? Weißt du, was ich
Ja,
meine?
ich weiß, was du meinst. Ich versuche gerade meine Frage zu formulieren. Das Problem hier ist ja nicht an sich die Friedensbewegung oder Pazifismus, sondern in diesem Fall ist das Problem tatsächlich Politik auf auch Bundesebene. Nehmen wir jetzt mal Deutschland, ja? Weil all diese Dinge, wie haben wir Bunker zur Hand, ja? Kann ja nicht alleine irgend so ein kommunalpolitischer Bürgermeister beantworten, ja? Oder irgendein Landrat. Oder irgendeine Kreisversammlung, die finanziellen Mittel dafür sind ja gar nicht vorhanden. Also eine Strategie dazu musst du entwickeln auf Bundesebene. Und mir scheint es, trotz aller finanziellen Mittel, die da jetzt gerade aufgewandt werden, gibt es wenig Plan. Ja? Sondern man fällt zurück in Antworten des letzten Jahrhunderts, Kalter Krieg, wir machen jetzt Wehrpflicht und dann wird sich das schon irgendwie einpegeln. Und das ist für die Art und Weise von Kriegsführung, die wir dann zu erwarten haben, absolut, also absolut am Thema vorbei, ja. Da müsste man sich vielleicht ein paar Sachen abgucken, unter anderem von der Ukraine. Man müsste dazu übergehen, auch auf Zivilebene, ja, breitflächig, dafür zu sorgen, dass Menschen vermehrt lernen zu schießen. Wo geht man hin, wenn man eine Waffe braucht? Ja? Wo meldet man sich im Katastrophenfall? Wo kann man aushelfen? Wer hat welche Fähigkeiten, die in welcher Art auch immer dabei helfen könnten, dann in diesem resilienten Kriegsfall aktiv und konkret zum Einsatz zu kommen, weil sonst haben alle Panik, keiner weiß, wo irgendwas ist. Also irgendwo Listen zu haben, zu wissen, welche Krankenschwester kann ich jetzt anrufen oder welcher Arzt ist hier in der Nähe, gibt es die Infrastruktur, um die Leute schnell irgendwo hinzubringen, was passiert, wenn der Strom ausfällt, wäre es nicht sinnvoll, auf jedes verdammte Haus, das in Deutschland existiert, irgendeine Solaranlage zu kleben und dafür zu sorgen, dass in jedem Haus irgendeine Batterie ist, damit regelmäßig Strom vorhanden ist, ja. Was wir aber für Debatten führen aktuell auf Bundesebene ist, Verbrenner aus, aus und zurück zu Gas und Öl, weil wir verlassen uns ja darauf, dass die Amerikaner dann das LNG-Gas liefern, während wir gerade sehen, die Amerikaner, die möchten gerne Deals machen mit den Russen. Können wir uns darauf verlassen? Die können wir nicht. Eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass jedes verdammte Haus Solarenergie hat. Ja? Das heißt, selbst wenn die Sonne nicht scheint, dann hat man vielleicht keinen Strom, weil irgendwas gerade im Angriff kaputt gegangen ist. Aber du hast eine Batterie irgendwo im Keller und kannst die Solaranlage anmachen und über den Tag Energie speichern. Solche Dinge könnte man ja auf Bundesebene mal als Plan entwickeln.
Könnte man machen, macht man
Mir
aber nicht.
scheint, ja, macht man nicht. Und mir scheint, dass unter anderem deswegen die Gegenreaktion auch innerhalb vor allem der jungen Bevölkerung so extrem ist. Weil man sieht, man spürt, hier gibt es keinen Plan, hier gibt es nur Antworten von alten weißen Männern auf Situationen, die im letzten Jahrhundert akut waren, aber auf die Realität der Gegenwart absolut keine Antwort geben. Und ich glaube, ein Teil dessen, warum die Gegenwehr auch gegen die Wehrpflicht so extrem ist, liegt darin begründet. Ja?
Absolut, man
Weil
müsste
keiner
mal.
einen Plan hat und keine Antworten gibt. Und das ist absolut kontraproduktiv für die Resilienz, die wir brauchen und die wir entwickeln müssen.
Naja, im Endeffekt ist es auch gleichzeitig, dann müsste man sich auch ein eigenes Eingeständnis schaffen, wenn man im Endeffekt auch sagen würde, ja, wir müssen jetzt Listen machen mit Bunkern und Leuten fragen, dann würde man ja auch in gewisser Weise auch den Status quo eines Friedens auch viel stärker hinterfragen. Das ist ja auch gleichzeitig diese Frage, die sich dann stellt. Also dann müsste sich ja auch Deutschland in irgendeiner Art und Weise oder die Bundespolitik auch wirklich positionieren, weil man manchmal das Gefühl hat, dass man auf der einen Seite hybride Kriegsführung, hybrider Krieg spricht, aber auf der anderen Seite auch sagt, wir sind nicht im Krieg mit Russland in Anführungszeichen. Also da müsste man sich auch eine Entscheidung aus bundespolitischer Perspektive fallen. Also aus meiner Perspektive ist die Wehrpflicht wischiwaschi, also auch eine Nebelkerze. Und wichtig wäre es, die Bevölkerung auch resilienter zu machen, bevor man das macht. Also wir haben ja 200.000 aktive Bundeswehrsoldaten. Wir sind im Kontext der Europäischen Union. Da gibt es ja auch nochmal jeweils mindestens zum Beispiel in Polen nochmal 200.000 oder. Also es gibt genug Soldaten in Anführungszeichen, um erstmal die Wehrpflicht außen vor zu lassen. Das ist der Punkt. Aber die andere Frage ist ja, wie geht man, wie erklärt man sozusagen den Menschen, dass es ja gerade, dass es wirklich, zumindest aus meiner Perspektive, sehr, sehr ernst gerade ist in der Situation. Und da habe ich das Gefühl, dass viele junge Menschen oder auch Menschen in meinem Alter nicht verstehen, dass es wirklich ernsthaft ist. Ich habe vor einiger Zeit mit der Journalistin, Elena Kostyuchenko gesprochen. Das ist eine russische Investigativjournalistin, die geflohen ist. Und ich hatte sie auch gefragt bezüglich, werde ich jetzt gleich paraphrasieren, bezüglich der Situation in Russland, warum die Menschen den Krieg nicht kommen haben sehen. Und dann meinte sie zu mir, ja, man merkt ja erst, wie sich alles ändert, und dann kommen wir auch wieder, wenn man erst am Abgrund steht. Das heißt, und für mich ist es wichtig, auch im Kontext des Buches eine Art von simulierten Abgrund zu erschaffen, damit Menschen sozusagen verstehen, ja, was, oder zum Nachdenken ankommen, was passiert, wenn es zu dem Fall kommen würde. Und das ist auch in der Hinsicht, als obgleich aller schlechten Dinge, die gerade auch in Deutschland oder in der Europäischen Union passieren, was Mindestlohn angeht und was auch die Abbau beispielsweise, wie du es erwähnt hast, der Krankheitstage angeht, ist das, worin wir leben, immer noch das Beste, was wir haben, also die Europäische Union in der Hinsicht. Und der Punkt ist auch, dass, und das definiere ich auch, dass wir eine sehr starke innere Wehrhaftigkeit haben, im Kontext dessen, wenn politische Ungerechtigkeiten passieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, also auch Deutschland in der Hinsicht, nach außen hin keine Wehrhaftigkeit ausstrahlt.
Naja, sagen wir es mal so. Erstmal, das Deutschland, das wir jetzt haben, ist dieses Jahr 36 Jahre alt. Das ist für ein Land, eine Demokratie nicht sonderlich alt. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir eine Gesellschaft haben, die immer älter wird. Mit dem kommen bestimmte Probleme mit sich. Dann gibt es das Problem von Klimawandel, was zur Destabilisierung überhaupt der gesamten Umwelt, also der gesamten Welt um uns herum, einhergeht, übrigens auch zu Fluchtbewegungen, was ja übrigens auch die Geheimdienste in Deutschland zunehmend als strategisch problematisch ansehen und als Sicherheitsproblem. Danach agiert, wird aber nicht. Ja? Also was alles das, was du beschrieben hast. Dass Menschen kapieren, dass es ernst ist, kommt ja nur daher, dass Menschen in politischer Verantwortung das vorleben. Und es kann ja nicht so ernst sein, wenn wir es uns weiterhin leisten, einen großen Teil der Reichsten der Reichen in Deutschland und Europa nicht an den Kosten all der Probleme, die wir haben, zu beteiligen. Es kann ja nicht so ernst sein, wenn wir nicht die russischen Vermögen nehmen, um die Ukraine zu finanzieren. Es kann ja nicht so ernst sein, wenn wir weiterhin Öl und Gas bestellen, unter anderem ja auch über die Schattenflotte von Russland. Es kann ja nicht so ernst sein, wenn es weiterhin private Krankenhäuser gibt, anstatt alle Krankenhäuser in Deutschland zu verstaatlichen und dann einen entsprechenden Aktionsplan aufzustellen für den Fall der Fälle, dass es zu einem Angriff kommt. Ja? Also es kann ja gar nicht so ernst sein. Und dass die Bevölkerung dann das Gefühl hat, so ernst ist es nicht, wir kümmern uns um andere Sachen, kann ich auch gut nachvollziehen. Weil offenkundig sieht noch nicht mal die Politik die Lage als sonderlich ernst an. Und deswegen mache ich auch Menschen keinen Vorwurf, weil die Politik ist hier in Verantwortung und nicht die jeweiligen Menschen. Die Politik muss sagen, es ist ernst, das sind unsere Handhabungen. Es geht, also sich hinzustellen und zu sagen, also es geht uns wirtschaftlich schlecht und jetzt müssen alle aber ran, aber einen großen Teil auszusparen, ist ungefähr das Gleiche wie zu sagen, also es ist kriegstechnisch schwierig und ernst, aber wir machen nicht alles, was notwendig ist. Und
Absolut.
deswegen dieses Wischiwaschi. Da würde ich auch sagen, nö, also wenn ihr Wischiwaschi macht, mache ich auch Wischiwaschi. Dann lasst mich mit dem Quark in Ruhe. Ja?
Absolut.
Also wenn es wirklich so ernst ist, dann trefft die Entscheidungen, die notwendig sind. Dafür werdet ihr gewählt. Offensichtlich ist aber die Lage nicht so ernst. Denn man macht sich mehr Sorgen darum, was sagt das nächste Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt oder so. Ja? Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv, um die Kriegstüchtigkeit herzustellen, die man propagiert.
Ja, im Endeffekt geht es ja auch sehr viel um Verantwortung. Ich meine, wie soll man eine Verantwortung als Bundesbürger übernehmen, wenn die Politik diese Verantwortung nicht vorlebt?
Ja, genau, so sieht's aus. Ja? Man kann natürlich immer sagen, Demokratie ist wichtig und wie wir leben, ist immer noch besser als in Russland oder in Nordkorea oder in China oder in Iran, ja. Nur das Problem ist, und das macht es ja so einfach, Demokratie zu unterhöhlen und andere Länder die Souveränität stückchenweise abzuerkennen und dann mit einem richtigen Schlag, wie in Russlands Fall. Man ist angreifbar, weil man sich angreifbar macht. Und in den meisten Fällen machen Politiker Länder und Demokratien und Systeme angreifbar, weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen, weil sie sich immer denken, ah, der Nächste macht das schon, der Nächste kümmert sich, ja, der Nächste trifft die harten Entscheidungen und muss dann die Konsequenzen an der Wahlurne ausbaden.
Nein,
Und das Problem
Verantwortung
ist,
ist kein
irgendwann
Verantwortung.
gibt es keinen Nächsten mehr. Ja, dann gibt es einen ehemaligen Fernsehstar, der auf einmal Präsident ist,
Ja.
während das Land angegriffen wird und alle denken, ach du Scheiße.
Ja, absolut. Naja, aber im Endeffekt ist es ja auch so. Ich stimme dir auch vollkommen, was die politische Kritik angeht, auch überein. Ich würde auch die deutsche Politik auch, was Waffenlieferungen etc. pp. Und Taurus angeht, auch sehr kritisieren. Also wenn es denn eher, wir hätten sehr viele unserer Probleme und auch der Wehrpflicht, auch die Debatte um Wehrpflicht wäre komplett aus meiner Perspektive verhinderbar gewesen, wenn wir sozusagen explizit die Ukraine unterstützt hätten und wirklich alles gegeben hätten, was wir haben in den er in dem ersten Jahr 2022, 2023. Das ist mein Punkt, das ist mein Gedanke, das ist meine These, weil und jetzt ist ja das Problem, dass Russland ja vorrückt und natürlich nicht so stark derzeit und 2025 tatsächlich nur 1% des Landes eingenommen hat. Tatsächlich in der Größe von zweimal Luxemburg, trotzdem auch eine Größe und auch eine Okkupationserfahrung für die Leute, die dort sind. Aber das Problem ist, hätten wir viel mehr gegeben und hätten wir uns viel mehr eingesetzt, also es ist auch wiederum eine Frage der Verantwortung und der Entscheidungsfähigkeit, dann wäre auch die Frage müssen wir jetzt ran, auch nie gestellt worden. Also das ist ja von Anfang an eine Verantwortungslosigkeit in der gesamten Geschichte.
Du hast ja von den Layern gesprochen, von den Grauzonen. Was hattest du damit eigentlich gemeint? Die Grauzone, die Layer zwischen Kriegstüchtigkeiten.
Naja, ganz einfach. Also, ich verstehe jede Position in der Hinsicht von Menschen, die sagen, sie würden nicht kämpfen, sie würden fliehen, etc. pp. So, es ist ja auch in der Ukraine genauso. Es gibt genug Menschen, die nicht kämpfen wollen oder nicht wollen, würden. Es gibt genug Soldaten, die desertieren, die fliehen, weil die es auch nicht mehr aushalten können. Es gibt genug Menschen, die aber auch auf der anderen Seite für etwas kämpfen oder nicht mehr oder aus der Okkupation gekommen sind oder befreit wurden und dann sich entschieden haben zu kämpfen. Also die Frage ist, diese Layer, die ich einfach nur a ansprechen möchte, ist, dass es mir wichtig ist, dass viel über die verschiedenen Entscheidungsfindungen verschiedener individueller Lebensgeschichten gesprochen wird. Es gibt ja nicht nur, ich laufe weg, weil ich nicht nur für dieses Land nicht sterben möchte, sondern es gibt ja auch für, ich würde kämpfen. Es gibt dazwischen, ich bin jemand, der gleichzeitig irgendwie, also als Beispiel, es gibt genug Menschen und Freiwillige, die nicht kämpfen an der Front, sondern unterwegs sind in Freiwilligenzentren, die irgendwie Unterstützung machen. Es gibt auch genug Leute, die in der Medizin sehr viel tun und viele Menschen, auch die aus Deutschland in die Ukraine gereist sind, um dort Unterstützung zu leisten. Also für mich ist es wichtig, diese verschiedenen Layer aufzubauen. Und in meinem Buch habe ich ja auch einen Soldaten beschrieben, den ich kennengelernt habe und gesehen habe, der sich während der Ausbildung, man weiß es nicht so ganz genau, den Finger abgetrennt hat. Ob es wirklich so freiwillig war oder unfreiwillig war, kann ich nicht beantworten. Aber es gab den Hinweis, dass er vielleicht, nicht unbedingt kämpfen wollte und sich deswegen selbst verstümmelt hat, als Beispiel. Und das existiert auch. Und mein Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir immer sagen, ja, mit so einer Art Hochmut, ja, jeder, die Position oder die Menschen, die in gewisser Weise sagen, ich bin pro Wehrpflicht oder pro Verteidigung und pro Waffen. Das ist mein Problem mit Ihnen ist auf der einen Seite, dass Sie sozusagen die dunklen Schattierungen innerhalb des Krieges und die nicht sehen, dass es auch Dinge gibt, die innerhalb dessen sehr schnell zu Ungerechtigkeiten werden. Aber auf der anderen Seite, aus der Perspektive der Friedensbewegung, ist meine Kritik, dass diese Menschen jede Art von Verteidigung oder von Wehrhaftigkeit nicht sehen wollen oder zerreden wollen. Also wo finden wir eigentlich einen Kompromiss und wo können wir uns eigentlich die Hand reichen und sagen, dass es eigentlich sinnvoll ist, sich zu verteidigen und sinnvoll ist, eine Resilienz gegenüber Katastrophenfällen aufzubauen? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt.
Wenn wir jetzt die Antwort finden, verraten wir es keinem, dann fährt die Regierung gegen die Wand und danach machen wir einen großen Aufschlag.
Ja, genau. Eben in die Regierung.
Nee, es ist halt durchaus kompliziert, wie du sagst. Ich
Ja.
meine, die CSU hat jetzt gerade wieder irgend so eine Fraktionssitzung gehabt und Dobrindt kommt da raus mit der Forderung, übrigens alle ukrainischen männlichen Flüchtlinge haben zur Verteidigung ihres Landes beizutragen. Dann frage ich mich, du bist der Innenminister von Deutschland. Hast du das Grundgesetz gelesen? Artikel 1, Menschenwürde. Welchen Beitrag sollen diese Menschen leisten unter dem Schutz des Grundgesetzes Artikel 1? Du
Meine
kannst sie nicht abschieben. Das verbietet das Grundgesetz. Du kannst Menschen, die geflohen sind, selbst wenn sie männlich wehrfähig sind, nicht in die Ukraine abschieben, wenn ihnen da droht, an die Front geschickt zu werden und dort zu sterben, obwohl sie es nicht wollen. Ja. Also insofern, also ich sehe das auch problematisch, ja, aber ich persönlich sehe nicht, wie Deutschland Menschen dazu zwingen kann, in den Tod zu gehen. Wenn es
Ja.
laut Artikel 1 Grundgesetz, und das ist so der wichtigste Artikel, den man haben kann in diesem Grundgesetz, es verbietet.
Aber da würde ich auch gerne was dazu sagen. Man könnte ja über realistische oder praktische Lösungsansätze gehen. Ich kenne ja viele Geflüchtete, die nicht kämpfen, aber trotzdem irgendwie einen Beitrag leisten wollen zur Verteidigung ihres Heimatlandes. Warum, also jetzt mal jetzt, ich bin kein Militär, kein Waffenindustrieexperte, warum nicht vielen Menschen, beispielsweise ukrainischen Geflüchteten, ein Angebot machen? Ey, ihr wollt diejenigen, die ihr Land verteidigen wollen, auf eine andere Art und Weise, ey, ihr wollt doch das Land verteidigen. Wir haben hier Jobs in der Waffenindustrie, warum baut ihr nicht, das ist jetzt naiv gesagt, warum baut ihr nicht irgendwie Maschinengewehre für eure Soldaten?
Willst du etwa, dass deutsche Ingenieure ihren Job verlieren? Für
Nein, aber.
Billiglohn, für Billiglohn Ukrainer?
Nein,
Nee,
es
also
geht ja nicht um Billigflugplatz.
diese Argumente würden übrigens auch von rechts kommen. Nur so zur Info, ja. Deswegen
Oh,
habe ich das jetzt erwähnt.
das tut mir leid. Also es geht, der Punkt ging mir gar nicht. Es ging mir um den
Ja, ich
Akt.
weiß, was du meinst. Und das ist natürlich, ich würde das nicht als naiv bezeichnen. Das Problem ist, du hast natürlich recht. Ja, also dieses Angebot müsste man ja theoretisch dann auch machen. Zwangsweise verlangt das sogar das Grundgesetz, ja, Verhältnismäßigkeit der Mittel. Du müsstest ihnen sozusagen alternative Möglichkeiten geben, die weniger Eingriff auf ihre Persönlichkeitsrechte hat. Vor allem dann, wenn das Persönlichkeitsrecht Leben oder Sterben ist.
Absolut.
Und
Der
worauf
Punkt ist
aber
ja.
Dobrindt hinaus will, ist, dass diese Leute in die Ukraine gehen und dort sterben. Und das geht absolut nicht, ja. Also diese Forderung darf niemand stellen.
Niemand hat das Recht, jemanden in den Krieg zu zwingen. Das
Ja.
ist mein Punkt. Also es ist ja auch die Frage der Entscheidung, wie und wann du es tust. Manchmal, das wären wir ja wie Russland. Die tun das ja. Die besetzen Gebiete, mobilisieren junge Männer und schicken die in den Fleischwolf. Das sieht man ja derzeit. Das heißt, jedes Gebiet, das sie okkupieren, da wird zwangseingezogen. Also, das ist eine andere Geschichte. Aber der Punkt ist ja, den
Und
ich
dann
da.
mit gezogener Waffe hinter der Linie, damit die Leute
Genau,
auch
also.
brav nach vorne gehen und nicht
Genau.
zurückweichen.
Genau. Genau, und das ist sozusagen die Problematik. Und das würde uns auch nicht besser machen als Russland. Der Punkt ist
Nee.
einfach, den ich halt sage, in diesem Fall, gibt den Menschen Alternativen. Und diesen Vorschlag, den ich gerade gemacht habe, kommt vielleicht auch von rechts irgendwo. Aber der Punkt ist, dass viele Menschen ja auch vielleicht auch irgendwann mal zurückkommen wollen. Und wenn sie zurückkommen, wieder in dieses Land, in ihr Heimatland, ja auch in der Art und Weise das Bedürfnis oder das Gefühl haben können, die haben auch einen Beitrag geleistet, die waren nicht weg, sondern haben irgendetwas getan. Also Angebote zu machen, statt Angst zu verbreiten, wäre auch im Kontext Wehrpflicht und Bundespolitik wirklich sinnvoll.
Wäre sinnvoll, der rassistische, populistische Aspekt, den wir hier noch haben unter Dobrindt, ist natürlich, dass sie sich auf eine Minderheit von Flüchtlingen, vor allem in Deutschland, konzentrieren, was Ukraine angeht. Denn 70% der Menschen, die in Deutschland sind, sind Frauen und Kinder. Ja, also, und der Teil 30% Männer ist nicht alles Menschenmaterial, das auch definitiv an die Front kann. Ja, also da sind auch ältere Männer dabei, da sind jüngere 16-Jährige, die würdest du auch nicht an die Front stellen. Also die Zahl der Menschen, die Dobrindt hier ansprechen möchte, aus reinem, also wirklich, es geht ihm ja noch nicht mal ums Prinzip, es ist reiner Populismus, es ist zu seinem eigenen politischen Vorteil. Das ist alles, worum es ihm hier geht. Und das ist noch viel widerwärtiger als das, was die AfD macht, ja, weil die AfD macht das aus ideologischer Überzeugung, was ich absolut verachtenswert finde. Aber was Dobrindt macht, ist sogar noch darunter, ja. Kakerlaken haben mehr Rückgrat als dieser Mensch. Und das finde ich so abartig.
Stimme ich dir zu? Das ist eine
Du
Frage.
kannst mir nicht andauernd zustimmen. Ich brauche hier auch mal ein bisschen Friktion.
Entschuldigung, aber ich bin ein Mensch, der nicht die ganze Zeit andauernd zustimmt. Also in der Hinsicht, aber der Punkt ist einfach nur, dass wir reden gerade in einer Art und Weise von über Kompromisse und Möglichkeiten, Dinge zu lösen. Und die Frage
Ja.
ist, wie die deutsche Politik das halt löst, ist nicht verantwortungsvoll. Das heißt, du kannst nicht
Nee.
eine kleine Gruppe von Menschen nehmen und sie sozusagen für andere Aspekte verwenden. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Also und die Problematiken, auch was Wehrpflicht etc. angeht, das sind sich alle bewusst. Und das Problem ist halt wirklich im Kontext der Politik, wenn man die ganze Zeit mit Nebelkerzen um sich her hinwirft. Also ich meine, am Ende ist es ja auch so, dass man selbst diese Frage mit den Losverfahren, das es gab, das ist ja auch eine Nebelkerze. Das ist ja alles irgendwie eine Verschleierung dessen, dass man auch eigentlich auch mit der deutschen Bundeswehr auch wirklich keinen Jahrgang, meiner Meinung nach, einen ganzen Jahrgang an jungen Männern in die Wehrpflicht einziehen kann. Es wird ja gesagt von 30.000 Leuten pro Jahr.
Ja, naja, weil du hast ja die Wehrpflicht ausgesetzt und dann
Ja.
hast du die ganzen Immobilien verhökert als
Ja.
Bundesregierung, so intelligent in
Ja.
Anführungsstrichen, wie du warst. Und damit hast du die Infrastruktur und die Institutionen abgeschafft, die es ermöglichen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das heißt, natürlich sind deine Mittel begrenzt. Es ist ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Ja, weil die Regierung, die wir jetzt haben, ist eine vor allem von der CDU, CSU geführte Regierung, die weiterhin in neoliberaler Globalisierungsdenke agiert, während du eigentlich, wenn es wirklich so schlimm ist, wie sie ja gerne propagieren, anfangen müsstest, diese ganzen Immobilien wieder zu enteignen und wieder zu einem Zustand zurückzuführen, samt wir vergeben jetzt hier mal ein paar Jobs und wir bauen jetzt die Kasernen wieder auf, ja, und wir vergeben jetzt hier staatliche Jobs und die Leute sind sozusagen verbeamtet. Wir haben hier Amtsärzte, die die entsprechenden, was du da auch immer bei der Rekrutierung machst, durchführen, die ganzen Untersuchungen. Aber das wollen sie alles nicht machen. Sie wollen ja weniger Staat, sie wollen weniger Institutionen, sie wollen weniger Geld ausgeben. Und gleichzeitig wollen sie aber ein Land kriegstüchtig machen. Und das funktioniert nur mit Staat, Institutionen und Gemeinwohleigentum. Ja?
Ja.
Also du kannst nicht Austerität machen und neoliberale Wirtschaftspolitik und gleichzeitig eine funktionierende Armee haben. Das hat in der Geschichte von für immer noch nie funktioniert. Du hattest zum Beispiel, also wenn wir uns funktionierende Armeen in Deutschland angucken, hattest du immer einen funktionierenden Sozialstaat, starke Institutionen, einen starken Staat. Preußen ist vielleicht ein schlechtes Negativbeispiel, aber im Prinzip der ganze Staat wurde darum aufgebaut, dass die Armee funktioniert. Ja? Der Staat hat für die Armee funktioniert. Die Wirtschaft hat für die Armee funktioniert. Nur so hast du eine funktionsfähige Armee, vor allem in einem kleinen Land mit wenig Einwohnern. Preußen jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Aber ich will nur darauf hinaus, dass wenn du eine schlagkräftige Armee haben willst, die auch kriegstüchtig ist, verteidigungsfähig, dann brauchst du ein Wirtschafts-, Sozial- und Staatsgefüge, das nicht nach der Logik Austerität und Neoliberalismus funktioniert. Und das wissen die Menschen auch, ja. Also brauchst du ihnen, also sie würden es wahrscheinlich nicht so formulieren, aber sie spüren, dass das Konzept bei der Union nicht vorhanden ist.
Ist es auch nicht in dem Fall, weil Staaten, weil im Kontext des Krieges, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise Russland. Russland schmeißt auf seine Soldaten 4.500 Euro pro Monat, also die pumpen massenweise Geld auch in gewisser Weise.
Ja, also Russlands Wirtschaft existiert nur für den Krieg.
Genau, das ist ja der Punkt. Aber es geht ja nicht darum, dass wir unsere Wirtschaft auf Kriegsaspekte umstrukturieren. Nein, auf gar keinen Fall. Aber die Frage ist, wenn du Menschen dafür gewinnen willst und eine Wehrhaftigkeit erschaffen willst, musst du ja auch in gewisser Weise deine Lebensumstände so anpassen, dass sie so sind. Also unabhängig davon, dass ich diesen jungen Mann kritisiere für Deutschlandticket etc. pp. Aber wenn es darum geht, einen Staat wehrpflichtig oder kriegstüchtig oder verteidigungsfähig zu machen, dann musst du ja auch den gesamten Kontext beachten, nämlich auch die sozialen Aspekte. Also auch den Menschen irgendwie auch in gewisser Weise irgendwas mitgeben, womit sie auch leben können. Das heißt, wir machen das Deutschlandticket günstiger, wir machen BAföG für Studenten günstiger, irgendwie irgendwelche sozialen Aspekte, die das Leben auch einfacher machen.
Übrigens, an der Stelle kurz mal unterbrochen. Es ist ja nicht nur die Tatsache, wir machen öffentlichen Nahverkehr billig. Es ist auch der Aspekt, wie transportierst du schnell Menschen durch die halbe Republik? Dafür brauchst du Infrastruktur, dafür brauchst du die Bahn vor allem. Ja?
Funktionsfähige Bahn.
Ja? Und dann brauchst du eine funktionsfähige Bahn. Ja? Und da brauchst du viele Strecken. Und da brauchst du viele Züge. Und da kannst du dir es nicht leisten, dass da irgendwelche privaten Züge hin und her fahren, die nicht eingetaktet sind.
Ja.
Also alleine aus dem Aspekt der Wehrfähigkeit, einer
Ja.
funktionierenden Armee und Transport, ja. Und ach, allein aus diesem Aspekt heraus könntest du ja argumentieren als Staat, okay, ihr habt recht, wir bauen jetzt wirklich öffentlichen Nahverkehr aus, noch und nöcher, wir pumpen da jetzt Milliarden rein, wir reformieren jetzt mal die Deutsche Bahn, das ist jetzt wieder absolute Staatseigentum, es geht hier nicht mehr um Gewinn, es geht nur darum, funktioniert sie, wenn wir sie brauchen. Vor allem auch funktioniert sie im Kriegs Notstand,
In
ja.
Deutschland als mitteleuropäisches Land, zentrale Drehscheibe der
Ja,
logistischen
das wäre aber
Infrastruktur.
absolute Katastrophe, wenn die Bahn von hier nicht funktioniert, wenn hier Krieg ist. Also allein vor diesem Aspekt argumentiert, man braucht, als junger Mensch würde ich tatsächlich in diese Lanz-Veranstaltung jetzt gehen und sagen, also vergessen wir hier mal das Deutschland-Ticket. Sie, lieber Herr von der CDU, was passiert denn, wenn hier Krieg ist und die Bahn nicht fährt? Wer sorgt denn für den Truppentransport? Ja, als junger Mensch solltest du nicht mit Larifari-Argumenten kommen, du musst sie mit ihren eigenen Argumenten sozusagen konfrontieren. Und dann stehen sie ziemlich nackig da.
Absolut.
Also, ich hätte
Ja,
ein
also.
paar Pläne, ja,
Ja.
was die Möglichkeiten des Ausbaus der Infrastruktur angeht, um auch argumentativ zu sagen, das ist jetzt alles hier für die Armee. Wir machen jetzt kriegstüchtig. Ja.
Jetzt in die Politik für dich.
Nee, 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 danke. Nee, aber insofern sehe ich doch hier einige Überschneidungen zwischen Ole und dir. Mal abgesehen davon, dass der Titel der Bücher natürlich absolut konträr ist. Ich nehme aus Oles Buch durchaus mit, dass, also ich beantworte auch die Frage, würdest du kämpfen oder nicht, anders als Ole. Weil ich mir ziemlich sicher bin, wenn es dazu kommt, ich würde dafür sorgen, dass mein Bruder weg ist. Aber ich persönlich würde sicherlich kämpfen. Und das mit dieser Antwort habe ich mich schon ziemlich lange abgefunden, weil wo willst du denn auch hin? Ja,
Ja.
den meisten Menschen fehlen ja auch die Mittel zum Fliehen. Seien wir ganz ehrlich. Die meisten Menschen, die fliehen können, haben in der Regel Geld und Vermögen, irgendwas in der Hinterhand. Oder Frauen und Kinder. Was ja logischerweise nur konsequent ist. Aber was ich von Ole mitnehme, ist das, was übrigens auch schon Bismarck wusste. Du kannst keine Armee führen, du kannst keinen Staat in Kriegszustand haben und die Bevölkerung gleichzeitig mit Gewalt niederhalten. Selbst Putin weiß das. Deswegen gibt es ja dieses ganze Geld für die Armeemitglieder. Du brauchst eine gewisse Art und Weise von sozialem Ausgleich, um im Innern Ruhe zu bewahren, weil sonst fliegt dir der ganze Laden auseinander.
Und das ist für mich komplett unverständlich, was gerade die deutsche Politik angeht, dass wir sozusagen keine Ruhe im Karton haben.
Das ist für mich nur konsequent, weil wir soziale, wirtschaftliche Probleme haben, die nicht konsequent angegangen werden wollen von der Politik. Ja. Also, wenn wirklich ein Land die Möglichkeiten hätte, Deutschland anzugreifen, ich sehe das bei Russland aktuell absolut nicht, dann hätten wir echt ganz schlechte Karten. Dann sehe ich es
Absolut.
wirklich ganz, ganz übel aus, aufgrund der Tatsache, wie
Naja, Russland ist Deutschland nicht.
Unsicher die deutsche Bevölkerung im Inneren ist, ja,
Mhm.
und wie unvorbereitet die Politik und die Bundeswehr auf so eine mögliche Situation wären.
Naja, um das Kartenhaus zusammenbrechen zu lassen, reicht auch einfach Narva.
Das ist Nava.
Narva ist eine zu 80% russischsprachige Stadt in Estland. Wenn Russland sozusagen unter dem Claim, wir holen uns russischsprachig wieder zurück, einfach nur die Stadt Narva nimmt in Estland, was würde dann passieren? Dann würde sozusagen, dann würde sich die Frage stellen, würdest du für Narva sterben?
Also in Deutschland würde die Frage sicherlich nicht mit Ja beantwortet werden von
Genau.
niemandem.
Was würde das zur Folge haben? Dann würde es sozusagen innerhalb der Europäischen Union einen großen Bruch geben, einen großen Streit geben
Die
und dann.
NATO wäre sofort tot.
Ja, die NATO wäre sofort
Kein,
tot.
ich meine, die ist ja jetzt schon im Koma, aber.
Ja, und dann hätte Russland gewonnen. Das ist wirklich, wirklich ein Minimum. Also es ist wirklich eine kleine Stadt von, ich weiß nicht wie viel, wirklich eine mittlere Großstadt. Nur eine Stadt, das reicht.
Lassen wir es mal nicht so weit kommen. Wir wollten ja eigentlich das Jahr
Optimistisch
mit
bleiben.
positiven Dingen starten. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was für eine Botschaft hättest du an meine Hörerinnen und Hörer, auch bezüglich der Frage, für wen man kämpfen könnte oder für was und warum?
Meine Botschaft wäre, wir reden sehr viel über Wehrpflicht, Kriegstüchtigkeit. Meine Botschaft wäre, sich die Frage zu stellen, was ist uns eigentlich diese EU wert? Denn wenn es dazu kommt, dass es irgendwie einen Übergriff auf unsere osteuropäischen Nachbarn gibt, beispielsweise die baltischen Staaten, dann müssen wir uns die Frage stellen, sind wir auch bereit für diesen Bereich Europas zu kämpfen, in Anführungszeichen, weil er auch Also auch in Narva, auch in den baltischen Staaten, ist auch eine Art und Weise von Abhängigkeit innerhalb unseres wirtschaftlichen Zusammenwachstums. Und wenn das dort bricht und dort brennt, dann ist das, was wir alles aufgebaut haben, unser Friedensprojekt in Anführungszeichen EU, komplett obsolet. Also obsolet. Was bedeutet das eigentlich für uns? Das ist meine Frage. Wenn da vorne, wenn es da vorne zum Krieg kommt. Und wie handeln wir eigentlich, wenn es das sein soll? Ich will niemandem vorschreiben, dass wir jetzt alle kriegstüchtig oder militärisch sein sollen. Mein Punkt ist, dass wir uns überlegen müssen, was uns dieses System und diese EU wert ist und ob sie verteidigungswert ist und ob es eine Entscheidung gibt zur Unterstützung oder eben nicht. Das ist eine andere Frage. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir viel mehr auf die politischen Entscheidungsträger achten, in der Hinsicht, als dass sie, aus meiner Perspektive, wir sind ja auch noch Wähler, sie dazu zwingen, mehr Verantwortung zu übernehmen in dem Kontext zur Situation im Osten, weil dieses Larifari hin und her, das geht nicht mehr. Also wir können das nicht lange durchhalten und es braucht eigentlich eine Entscheidung, eine klare Positionierung, eine klare Meinung und eine klare Ansage aus der politischen Ecke, damit Menschen endlich verstehen, was los ist. Bei gleichzeitigen Aktionen.
Ja, wir haben ja das Thema soziale Medien auch noch gar nicht angesprochen. Hätten wir vielleicht auch mal machen können, weil die ganze hybride Kriegsführung läuft ja über soziale Medien, die zum größten Teil fast alle eigentlich in amerikanischer Hand sind. Und die, was habe ich gerade gelesen vor ein paar Minuten? Ah ja, 90% der Kommentare zur Reform, also dieser rechtsextremen britischen Partei von Farage, auf sozialen Medien sind Bots. Ja, also da kannst du dir auch an einer Hand abzählen, woher diese Bots kommen. Sicherlich nicht aus UK, sondern sehr, sehr wahrscheinlich aus Russland und vielleicht sogar auch noch aus China. Und da sind wir auch Larifari in der Europäischen Union. Eigentlich müsste man diese sozialen Medien, die von den USA ja herkommen, blockieren, weil sie im Prinzip Desinformation sind, weil sie im Prinzip ein vorgeschobener Arm russischer Propaganda sind, und für diese Unsicherheit auch innerhalb der Gesellschaft sorgen, ja, mit ihrer Propaganda.
Absolut.
Aber da müsste man sich halt mit Trump anlegen und da sind wir wieder bei diesem Larifari, da will man ja auch keine wirklich klare Kante geben. Und dazwischen, also
Das sind wir wieder beim Anfang.
es ist so furchtbar frustrierend. Ich beschäftige mich viel mit dem Ersten Weltkrieg, der Zwischenkriegszeit, dem Zweiten Weltkrieg, ja. Und da liest du immer wieder über diese Väter der Europäischen Union, also die Vordenker der Europäischen Union, der europäischen Idee, dass man als europäische Politiker auf supranationaler Ebene, supranationaler Ebene kooperiert. In dem Fall war die Idee natürlich, Krieg zwischen den Ländern zu vermeiden, ja, also deutsch-französische Erbfeindschaft und sowas alles. Das war ja das große Ziel, ja, Frieden in Europa. Und wenn du zu den Ideen dieser Männer zurückgehst, die meistens Männer waren, dann tut es dir so im Nachhinein wirklich weh, zuzusehen, wie Larifari, rückgratlose Politiker, vor allem der Konservativen, dieses ganze Projekt, das Jahrhunderte gedauert hat, aufzubauen,
Du
mit dem
bist
Arsch einreißen, weil sie kein Rückgrat haben. Ja? Und absolut nur unnotwendig, absolut unnötig, dieses Projekt sterben zu lassen, weil du Larifari bist und Angst hast vor Donald fucking Trump. Ja? Es tut einem wirklich in der Seele weh, als Europäerin,
ja.
die gewahr ist unserer Geschichte, welche geistigen Kinder hier auf dem Altar von Larifari geopfert werden. Von den nichtssagendsten Politikern, die du dir in einer Generation vorstellen kannst. Katastrophal. Absolut. Also das ist jetzt meine Botschaft sozusagen.
Und ja, und ich sehe auch keine Politiker, die da in gewisser Weise entgegenstehen würden.
Ja. Selenskyj wäre nicht schlecht jetzt.
EU-Kommissionspräsident, ja.
EU-Kommissionspräsident. Und dann schicken wir ihn immer zu Donald Trump. Und dann soll er mal eine Ansage machen, aber bitte ohne Anzug.
Ja, genau.
Nie im Anzug. Ah, okay. Arthur, es war mir eine Freude.
Mir auch
Ich
eine Freude.
hoffe, Ich hoffe, das Jahr 2026 wird besser und nicht schlechter.
Wir hoffen
Auf
es
die
auch.
Situation, die du beschrieben hast mit dem Baltikum, werden wir uns vorbereiten müssen. Denn ich weiß nicht, ob der Angriff passiert, während Donald Trump im Amt ist. Ich glaube nicht, aber bewahre uns Gott vor einer Präsidentschaft von JD Vance. Das wäre so, da würde sofort Russland angreifen. Weil JD Vance schon gesagt hat, mir ist doch alles scheißegal, ich kümmere mich nur um die USA. Oder ein schwacher demokratischer Präsident, der auch nicht zu seinen Bündnispartnern stehen würde. Insofern werden wir uns eher früher als später mit dieser Situation sicherlich auseinandersetzen müssen. Und dann
Absolut.
werden alle dastehen und sagen, hups, was ist denn jetzt passiert?
Ups, wie ist das passiert? Ja.
Ein Blick ins Geschichtsbuch. Ja, also so passiert das in Europa.
Leider Gottes schon. Aber danke trotzdem für die Einladung. Jetzt bin ich nicht mehr so optimistisch.
Yay! Geschafft!
Zweiter Januar.
Es tut mir sehr leid, aber ich sehe das so. Tief
Ja.
stapeln, ganz, ganz tief stapeln, dann kannst du nur positiv überrascht werden. Die letzten Jahre waren schlimm. Und es
Ja,
kann immer noch schlimmer werden.
wird noch schlimmer.
Okay. Arthur, ich freue mich. Vielleicht schreibst du mal wieder was. Romane sind nicht so mein Ding, aber Sachbücher.
Ist
Dann
in
kannst du
Planung
wiederkommen.
alles, aber ich kann noch nichts verraten.
Okay, ich bin gespannt. Wenn, dann lade ich dich wieder ein.
Oh, sehr gerne, sehr gerne.
Bis
Hat mich
dann.
sehr gefreut. Bis
Tschüss,
dann.
tschüss.